bevor wir anfangen, noch eine Bitte. Ihr könnt jetzt noch für uns beim Publikumsvoting für den Deutschen Podcastpreis abstimmen. Wir würden uns wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eure Stimme geben würdet, und zwar auf deutscher-podcastpreis.de. Und den Link dazu, den packen wir euch auch in die Folgenbeschreibung.
Für diese Folge haben wir uns jetzt unter anderem mit dem Thema Geld ein bisschen mehr beschäftigen müssen, ne?
Mhm.
Was, das müsst ihr wissen, für uns im Privaten eher so ein leidiges Thema ist, oder?
Was meinst du?
Also mit Geld umgehen ist nicht so unser Ding, würde ich mal sagen.
Es kommt drauf an, von welcher Seite man das sieht.
Wie meinst du das?
Die Wirtschaft floriert.
Durch uns, ja, das stimmt natürlich.
Ja.
Also ich spreche jetzt mal für mich. Für mich persönlich ist es sehr schwer zu sparen. Und ich frage mich auch jedes Mal aufs Neue, wie das sein kann. Weil ich gefühlt genauso viel Erspartes habe wie als Studentin.
Also nichts.
Quasi. Gefühlt nicht. Ich werde jetzt hier nicht meinen genauen Kontostand durchgeben, aber das ist doch traurig.
Man fühlt sich so nicht erwachsen.
Ja.
Also auf meinem Girokonto geht so einiges Rotes ab. Und ich fand das ganz witzig, wie dein Freund das neulich mal ganz gut eingeordnet hat. Es war nämlich so, dass Laura und ihr Freund zum Abendessen zu Gast bei mir waren. Und ich habe stolz meine neue Errungenschaft gezeigt. Und zwar war das eine Nagelmaschine, die ich Pauli Nails getauft habe.
Eine was? Eine Nagelmaschine?
Eine Nagellackmaschine.
Okay.
So nenne ich das, ja. Andere Menschen würden wahrscheinlich UV-Licht sagen, was weiß ich. Auf jeden Fall macht man...
Ja, so Nagelmaschine hört sich was nach einer Tatwaffe an.
Du, meine Nägel sind gefährlich seitdem, sag ich dir. Auf jeden Fall benutzt man da so einen UV-Lack in schönen Farben und dann macht man das so unter diese Lampe und dann werden die Nägel auch noch ganz schön hart. Und dann sehen die auch noch schön aus, nachdem man damit in anderer Leute Dreck gewühlt hat, zum Beispiel. Und Lauras Freund guckt auf die Lampe, ich übers ganze Gesicht strahlend vor Stolz über meine Errungenschaft, ja. Und ihr Freund guckt mich an und danach Laura und sagt, ihr beide seid auch einfach nicht glücklich, wenn nicht die letzten 50 Euro im Monat ausgegeben sind.
Das habe ich schon wieder voll verdrängt.
Ja, also es hat es wirklich getroffen. Und ich habe die gesamte Situation neulich nochmal mit einem Freund erörtert. Und er meinte dann auch, dass wir uns später auf jeden Fall wundern werden, dass wir nichts zurückgelegt haben. Und er hat mir prophezeit, dass ich ein Buch darüber schreiben werde, wie unfair das ist, dass wir Frauen in Altersarmut enden.
Aber ich finde das jetzt auch ein bisschen unfair, weil, also es ist jetzt bei mir, es ist definitiv so, ich habe das halt auch nicht beigebracht bekommen. Also mein Vater, der kann auch nicht sparen. Also es ist einfach so, bei den Wohlers, wenn man was hat, dann wird es auch ausgegeben. Aber heißt das jetzt, weil wir immer gleich all unser Geld ausgeben, um irgendwas Neues zu besitzen oder in unserem Fall halt ja auch oft irgendwas zu essen, dass wir habgierig sind?
Die Habgier an sich bezieht sich ja also auf materielle Werte. Aber das meint ja nicht unbedingt Gegenstände. Also Leute, die ihr Geld horten und nichts ausgeben, können ja genauso habgierig sein.
Aber siehst du dich denn als habgierig?
Also auf einer Skala 1 bis 10 würde ich mir, glaube ich, eine 4 bis 5 geben. Aber 10 ist dann halt auch so das Ausmaß, von dem wir hier im Podcast berichten würden.
Okay, also ich würde dir keine 5 geben, weil was würde das für mich bedeuten?
9,5.
Ja, also ob das stimmt, das werden wir am Ende dieser Folge erfahren, denn da machen wir noch einen kleinen Test zu und da könnt ihr zu Hause dann auch herausfinden, wie habgierig ihr seid.
Herzlich willkommen bei Mordlust, einem True Crime Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wir reden hier über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Mein Name ist Paulina Kraser.
Und ich bin Laura Wohlers. In jeder Folge gibt es ein bestimmtes Oberthema, zu dem wir zwei wahre Fälle nacherzählen, darüber diskutieren und auch mit Experten und Expertinnen sprechen.
Wir reden hier auch mal ein bisschen lockerer miteinander. Das hat aber nichts damit zu tun, dass uns die Ernsthaftigkeit fehlt, sondern solche Momente sind für uns so eine Art Comic Relief, damit wir zwischendurch auch mal aufatmen können. Das ist aber natürlich nie despektierlich gemeint.
In der heutigen Folge geht's um...
Ja, ein weiteres Mordmerkmal. Bisher haben wir ja schon die Mordlust behandelt in Folge 20 und die Heimtücke in Folge 62. Und heute geht's eben um die Habgier. Nur noch mal kurz, um alle abzuholen. Ein vorsätzliches Tötungsdelikt wird durch die Erfüllung eines Mordmerkmals als Mord klassifiziert und unterscheidet sich damit vom Totschlag. Und ein Mord wird gegenüber dem Totschlag als noch größeres Unrecht gesehen und dementsprechend auch mit einer lebenslangen Haftstrafe verbüßt. Und die Habgier, die ist ein täterbezogenes Merkmal. Das heißt, es beschreibt, aus welcher Motivation heraus jemand mordet. Würdest du deinen Erwerbssinn als ungewöhnlich, ungesund und sittlich anstößig betrachten?
Vielleicht ungewöhnlich hoch, aber definitiv nicht ungesund und schon gar nicht sittlich anstößig.
Das sieht das ZDF anders. So, also so beschreibt auf jeden Fall die Rechtsprechung das Mordmerkmal Habgier. Und würde jemand jetzt aber ein Tötungsdelikt aus dieser Motivation heraus begehen und damit rücksichtslos und hemmungslos nach Gewinn streben, um jeden Preis, dann würde man sich eines Mordes aus Habgier schuldig machen. Also man tötet dann in der Intention, sein Vermögen durch den Tod eines Menschen zu vermehren. Und wer aus diesem Grund tötet, dem oder der kann man eine ungewöhnliche Eigensucht nachsagen. Und von solchen Fällen erzählen wir euch heute.
In meinem Fall habe ich einige Namen geändert. Tut, 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 wieder Freizeichen und wieder hebt niemand ab. Dutzende Male wählt Herbert die Nummer seiner Mutter und hofft, dass dieses Tuten irgendwann von ihrer Stimme unterbrochen wird. Vergeblich. Seit mittlerweile 3 Tagen hat er kein Lebenszeichen mehr von der 86-jährigen Trude erhalten. Genauso wenig wie von seiner Schwester Silke. Seit die 58-Jährige an Depressionen erkrankt ist, verbringen Mutter und Tochter eigentlich jeden Abend zusammen. Sie wohnen auch nicht weit entfernt voneinander im Düsseldorfer Stadtteil Bilk. Gerade so weit, dass Trude den Weg noch zu Fuß schafft, auch wenn sie mit Einkaufstüten beladen ist. Am 7. Mai 2016 war Trude ebenfalls zu Besuch bei Silke. Die hatte am Abend noch eine SMS an eine Freundin geschrieben mit den Worten: "Ich bin müde, meine Mutter schläft heute hier." Seitdem Funkstille. Herbert befürchtet jetzt, dass etwas Schlimmes passiert ist. Denn seine Schwester hatte vor Jahren mal einen Suizidversuch unternommen. Was ist, wenn das wieder geschehen ist? Selbst kann er nicht mal eben nach dem Rechten sehen, denn er wohnt in Berlin. Aber an diesem 10. Mai, 3 Tage nach dem letzten Lebenszeichen, ruft er schließlich die Polizei. Als die Tür zur Hochparterre-Wohnung in dem Mehrfamilienhaus mit Gewalt aufbricht, wird Herberts Befürchtung Wirklichkeit. Seine Mutter und seine Schwester liegen tot in der Küche. Beide rücklings auf dem Boden. Um sie herum offene, verschreibungspflichtige Medikamentenverpackungen. Außerdem findet sich ein kleiner Zettel mit der Aufschrift "Tut mir leid, Mama". Die ErmittlerInnen vor Ort gehen von einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Also dass Silke erst ihre Mutter und dann sich selbst tötete. Und geben den Tatort schon eine halbe Stunde nach der Leichenschau für die Familie frei. Die Obduktion der beiden Leichen bestätigt schließlich die Theorie der Kripo. Denn Silke hatte Schlafmittelintus und ihre Mutter Verletzungen am Hals, die auf eine Erdrosselung schließen lassen. Case closed, wie man so schön sagt. Doch damit ist Herbert nicht einverstanden. Er kann nicht glauben, dass Silke ihre gemeinsame Mutter getötet hat. Dazu wäre sie nicht imstande gewesen. Er lässt sich den Obduktionsbericht zuschicken und weist die Polizei darauf hin, dass gar nicht klar sei, wie seine Schwester gestorben ist. Denn der Rechtsmediziner hatte bei ihr als Todesursache unklar eingetragen. Doch die Kripo ist sich sicher und gibt die Leichen für die Beerdigung frei. 5 Wochen zuvor, 200 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Piep, piep, piep. Ein unangenehmer Ton durchdringt die morgendliche Stille in dem Gießener Mehrfamilienhaus. Es ist der Rauchmelder in der 3-Zimmer-Wohnung im 2. Stock, der die BewohnerInnen nicht mehr länger schlafen lässt. Dichter Qualm breitet sich aus in der 65 Quadratmeter großen Wohnung und bedeckt alles unter einem gräulichen Mantel. Alle Habseligkeiten eines Zauberers. Des Zauberers Brunello. Zumindest war das lange der Künstlername von Willi, der schon jahrelang die 3 Zimmer bewohnt. In Gießen gilt Willi als kleine Berühmtheit, ist er doch früher durch die Stadt getingelt, um Zauberstücke aufzuführen und bei Kindern für große Augen zu sorgen. Heute hat er den Zauberstab beiseite gelegt. Mit seinen 79 Jahren lebt er allein und zurückgezogen. Soziale Kontakte pflegt der Rentner vor allem übers Internet, wo er täglich viel Zeit in Chats und mit Online-Spielen verbringt. An seinem Schreibtisch, der jetzt in Flammen steht. Minutenlang piept der Rauchmelder, bis eine Nachbarin endlich die 112 ruft. Als die Feuerwehrmänner die Tür zur Wohnung aufbrechen, schlägt ihnen dichter Rauch ins Gesicht. Sie kämpfen sich durch den kleinen Flur, vorbei an Büroraum und Schlafzimmer, bis sie in der Küche ankommen, wo sie den ehemaligen Zauberer finden. Tot und eingerollt in Embryonalstellung liegt er auf dem Küchenboden. Nachdem die Flammen gelöscht sind, trifft die Polizei ein. Sie soll klären, ob es sich hier um einen normalen Wohnungsbrand handelt oder möglicherweise um Brandstiftung. Merkwürdig ist nämlich, dass sich vor allem in der Küche und im Schlafzimmer Feuer ausgebreitet hat, nicht aber in dem die Zimmer verbindenden Flur. Die Leiche wird umgehend in die Rechtsmedizin gebracht und dort macht der Obduzent eine interessante Entdeckung. In den Lungen des Toten findet sich kein Kohlenmonoxid, was bedeutet, dass Willi schon tot war, als seine Küche zum Brandherd wurde. Bei genauerer Betrachtung lassen sich am Körper des 79-Jährigen auch einige Hämatome feststellen, genauso wie mehrere Rippenbrüche. Außerdem findet der Rechtsmediziner feine, punktförmige Blutungen in den Augen und Verletzungen im Mund. Alles Hinweise auf einen Tod durch Erwürgen oder Erdrosseln. Nach den Ergebnissen der Obduktion ist also für die Polizei klar, dass sie es mit einem Gewaltverbrechen zu tun haben und so wird die Soko Brunello gegründet. An deren Spitze Marcel Schäfer, der zum ersten Mal einen solchen Fall leitet. Der lässt zunächst die Spurensicherung anrücken, die die Wohnung eine Woche lang auf den Kopf stellt. Danach ist sich die Soko relativ sicher, dass es hier um Willis Geld ging. Denn der ehemalige Zauberer hat im Bekanntenkreis immer wieder damit geprahlt, große Bargeldmengen zu Hause rumliegen zu haben. Außerdem waren in der Wohnung Hinweise darauf gefunden worden, dass jemand die Schränke und Schubladen durchsucht hatte. Doch die ersten Befragungen der direkten Nachbarschaft hatten nichts ergeben. Alle konnten ein Alibi für den Abend des 2. April 2016 vorweisen. Soko-Chef Schäfer erweitert also den Radius von zu befragenden Zeugen und Zeuginnen. Dabei stoßen seine Kolleginnen auf eine ehemalige Nachbarin, Yvonne Paulus. Ein Name, der bereits bekannt ist. Zu ihr hatte man im Tagebuch des Opfers einige böse Zeilen gefunden. Denn sie hatte Willi vor 2 Jahren 3.000 Euro gestohlen, woraufhin er sie angezeigt hat. Als die 35-Jährige nun als Zeugin vernommen wird, erzählt sie, dass sie seit ihrem Umzug keinen Kontakt mehr zu ihrem ehemaligen Nachbarn hatte. Außerdem gibt sie freiwillig eine Speichelprobe ab und macht bereitwillig Angaben zum Tattag. Am Samstag, den 2. April, sei sie gegen 17 Uhr in einer Spielothek in Gießen gewesen und danach mit mehreren Personen bei ihrer Freundin Katja. Wie jede Aussage wird auch die von Yvonne Paulus sorgfältig überprüft. Die Spielothekbesitzerin kann sich tatsächlich an sie erinnern. Die Frau sei oft zu Gast. Das letzte Mal war sie zwischendurch Geld abholen. Daran erinnert sich die Besitzerin genau. Allerdings nicht daran, ob das am 2. April war. Deshalb wird Yvonne Paulus daraufhin gefragt, ob sie am 2. April möglicherweise Geld abheben war. Das war sie, versichert die 35-Jährige am Telefon. Sie könne gerne den Kontoauszug schicken. Gesagt, getan. Darauf zu sehen ist tatsächlich eine Abhebung vom 2. April von 50 Euro. Doch irgendetwas ist merkwürdig. Denn die 2 im 2. April sieht ein bisschen anders aus als die anderen Zahlen.
Also selbst mit Paint kann man sowas super fälschen.
Ja, du schon, ich nicht.
Ja, also nicht, dass Laura jetzt wissen könnte, weil ich habe ja nie, also dass ich sowas jemals hätte haben, die Möglichkeit, also weiter.
Offensichtlich hat Yvonne Paulus diesen Auszug gefälscht. Das Team von Marcel Schäfer wird misstrauisch. Daher lassen sie sich noch ein paar mehr Auszüge vom 2. April schicken und darauf fällt auf, dass Yvonne Paulus an dem Samstag Einweghandschuhe und 2 Flaschen Bier gekauft hat. Als dann ein paar Tage später auch noch die Ergebnisse aus dem Labor kommen, ist ziemlich klar, Yvonne Paulus ist jetzt Hauptverdächtige. Denn unter den Fingernägeln des Opfers konnte eine Mischspur gefunden werden, die zu der 35-Jährigen passt. Außerdem kommt bei der Überprüfung ihrer Handydaten heraus, dass sie erstens während der Tatzeit in der Nähe des Mehrfamilienhauses war und zweitens eindeutige Nachrichten an ihre Freundin geschickt hat. So schrieb Yvonne Paulus einer Freundin am 2. April: Du bist mein Alibi für heute Abend, okay? Ich war von 15 bis 20 Uhr mit dir unterwegs. Und am 13. April einer anderen Freundin: Vor 2 Wochen habe ich etwas getan, was ich nie, aber nie von mir selber gedacht hätte. Und ich habe Schiss, dass es nochmal vorkommt oder sogar schlimmer. Yvonne Paulus wird vorläufig festgenommen. Und so kommt es Ende Mai zur erneuten Vernehmung. Das ist jetzt Chefsache. Und so trifft Marcel Schäfer die Hauptverdächtige an diesem Tag zum ersten Mal. Yvonne Paulus ist eine kleine Frau, stämmig, mit schulterlangen, dunkelblonden Haaren. Sie wirkt aufgeschlossen und locker. Als Schäfer sich am Anfang kurz an die Brust fasst, fragt sie mit suffisantem Lächeln, ob er es mit dem Herzen habe. Dann stellt der Kommissar das Diktiergerät an. Eine Stunde redet Yvonne Paulus fast ohne Pause davon, was sie am 2. April gemacht haben will. Danach wirkt sie erleichtert. Doch dann konfrontiert Schäfer sie mit den Indizien, mit ihrer DNA, dem Kontoauszug und den Handydaten. Aber Yvonne Paulus bleibt dabei. Sie war nicht in der Wohnung und hat mit dem Tod des Mannes nichts zu tun. Schäfer ist sich aber sicher, dass sie die Richtige ist. Denn alles ergibt Sinn. Paulus steckt in finanziellen Schwierigkeiten, hatte ihren Job verloren und mehr als 10.000 Euro Schulden. 72 Kreditanfragen hatte sie in den letzten Monaten getätigt und dafür teilweise ebenfalls Kontoauszüge gefälscht. Sie wusste, dass ihr ehemaliger Nachbar Geld zu Hause liegen hat und hatte mit ihm offenbar auch noch eine Rechnung offen, aus ihrer Sicht. Das zeigt ein Brief, den die ErmittlerInnen in der Wohnung des Opfers gefunden haben. Zitat: Hallo Willi, ich weiß, ich war dumm und habe einen Fehler getan, doch dieser einzige Fehler hat mich ruiniert. Du hast zwar dein Geld wiederbekommen, doch du hast mich mit 3.000 Euro gestohlenem Geld angezeigt. Dabei habe ich dir 1.900 Euro wiedergegeben. Wegen deiner Anzeige habe ich 90 Tagessätze à 10 Euro erhalten. Ab 90 Tagessätzen bekommt man einen Eintrag im Führungszeugnis für 5 Jahre. ... Das heißt, ich bin somit auch vorbestraft. Und das hat mir das Genick gebrochen. Ein dummer Fehler von mir und mein Leben wurde mir unter den Füßen weggerissen. Es tut mir leid, aber es tut mir nicht gut, Kontakt zu dir zu haben nach all diesen schrecklichen Dingen. Vorbestraft, Ausbildung weg, Konto überzogen, Pleite. Yvonne. Doch das ist natürlich kein Beweis für eine Täterschaft. Bisher hat Schäfer nur Indizien in der Hand. Deshalb ordnet er an, Yvonne Paulus Wohnung durchsuchen zu lassen. Dabei findet man in einer Kommode neben einer Schmuckschatulle, versteckt in einer Taschentücherverpackung, 2 Bankkarten, die nicht Yvonne Paulus Namen tragen. Auf der einen steht der Vorname Trude und auf der anderen Silke. Daraufhin ruft man bei der Bank an und fragt nach den 2 Kundinnen. Die seien vor ein paar Wochen tot in einer Wohnung in Düsseldorf aufgefunden worden, sagt die Person am anderen Ende. Aber mit den Karten wurde danach noch Geld abgehoben. Die gesamte Soko Brunello kann es nicht fassen. Sind sie hier etwa einer Serienmörderin auf die Spur gekommen? Sofort wird die Düsseldorfer Polizei kontaktiert, die berichtet, dass dieser Fall bereits geklärt sei. Erweiterter Suizid. Doch so richtig traut das Team von Schäfer dieser Aussage nicht, weshalb sie sich die Akten kommen lassen. Und während sie darin lesen, wird ihnen klar, dass ein erweiterter Suizid gar nicht so nahe liegt, wie ihre Düsseldorfer Kolleginnen das glauben wollen. Denn das rechtsmedizinische Gutachten zeigt bei Silke die Todesursache unklar und zudem Verletzungen an Hals und Kopf. Dass die Frau in einer Blutlache gefunden worden war, hatten die DüsseldorferInnen damit erklärt, dass Silke nach der Medikamenteneinnahme hingefallen und dabei gegen die Heizung geknallt sein müsse. Auffällig ist der Hinweis darauf, dass der Feuermelder in der Wohnung herausgedreht worden war. Und dass die Angehörigen, darunter Herbert, große Zweifel an der Theorie der Polizei geäußert hatten. Er war es auch, der die PolizistInnen darauf hingewiesen hatte, dass Schmuck aus der Wohnung fehlte und dass aus dem Handy seiner Schwester Nachrichten gelöscht worden waren. Soko-Chef Schäfer ist schockiert über die nachlässigen Ermittlungen der Düsseldorfer Kolleginnen und nimmt sich des Falls an. Nachdem er sich die Videoaufnahmen der Bankfiliale hat schicken lassen, in der kurz nach dem Tod von Mutter und Tochter mit ihren EC-Karten Geld abgehoben wurde, traut er seinen Augen nicht. Er sieht eine Frau, verhüllt in Tüchern, Sonnenbrille und Einweghandschuhen, die Yvonne Paulus von Statur und Körpergröße sehr ähnlich sieht. Was jetzt bedeutet, dass die 35-Jährige nicht nur verdächtigt wird, Willi am 2. April, sondern auch Trude und Silke am 7. Mai 2016 getötet zu haben. Wie sie das getan haben soll, wird Staatsanwalt Thomas Hauburger vor Gericht präsentieren, und zwar ab dem 17. Januar 2017. Der Ansturm an diesem ersten Prozesstag ist groß, denn weibliche SerienmörderInnen sind in Deutschland selten. Als Yvonne Paulus den Saal 207 betritt, lächelt sie. Ihre Augen sind auf ihre Mutter und eine Freundin gerichtet, die in der 2. Reihe Platz genommen haben, und weinen. Die mittlerweile 36-jährige Angeklagte trägt einen schwarzen Pullover über einem hellblauen Hemd und wirkt damit ein bisschen wie das brave Schulmädchen, das sie wohl auch darstellen möchte. Denn Yvonne Paulus bleibt dabei. Sie habe nichts getan und nichts zu verbergen. Das sieht Staatsanwalt Hauburger etwas anders und beginnt aus der Anklageschrift vorzulesen. Darin geht es zunächst um Willi und um das, was aus Sicht der Staatsanwaltschaft am 2. April 2016 passiert ist. Nachdem sich Yvonne Paulus an ihren ehemaligen Nachbarn und seine Prahlereien erinnert, fasst sie den Entschluss, ihn auszurauben. Dazu kauft sie sich Einweghandschuhe und 2 Bier als Gastgeschenk. Damit verschafft sie sich Zugang zur Wohnung des 79-Jährigen, in der sie ihn überwältigt und mit einem Glas mehrfach ins Gesicht und gegen den Kopf schlägt. So lange, bis es zu Bruch geht und das Opfer zu Boden. Daraufhin setzt sich die 35-Jährige auf seinen Brustkorb und umfasst mit beiden Händen seinen Hals. Mindestens 4 Minuten drückt sie zu und schaut dem alten Mann dabei ins Gesicht.
Fies.
Und als er nicht mehr atmet, durchsucht Yvonne Paulus die Wohnung nach Wertgegenständen und Bargeld. Das dauert eine ganze Weile. In dieser Zeit bekommt sie mehrere Nachrichten von ihrer Freundin Katja. Wo bist du denn geblieben? Hallo, kannst du mal antworten? Yvonne Paulus ist gestresst. Um keinen Verdacht zu erregen, entschließt sie sich, die Wohnung von Willi erst einmal zu verlassen und später wiederzukommen. Bepackt mit Laptop und Wohnungsschlüssel verlässt sie das Mehrfamilienhaus. Als sie schließlich bei Katja ankommt, erzählt sie ihr, dass sie mit einer Freundin und ihrem Sohn auf dem Spielplatz war. Gegen 23 Uhr schleicht Yvonne Paulus dann aus der Wohnung und zurück zum Tatort. Dort schüttet sie Benzin in Küche und Schlafzimmer aus und legt Feuer, um auf diese Weise ihre Spuren zu verwischen, so Staatsanwalt Hauburger. Einen ganz ähnlichen Plan hatte sie auch bei ihrer zweiten Tat, die der Staatsanwalt folgendermaßen beschreibt. Am 7. Mai ist Trude wie so oft auf dem Weg zu ihrer Tochter Silke, die noch auf Arbeit ist. Vollbepackt mit Tüten aus dem Biomarkt schließt sie mit ihrem Zweitschlüssel die Haustür auf. Dabei ist die alte Dame wie immer adrett gekleidet und behangen mit ordentlich Goldschmuck. Das fällt Yvonne Paulus auf, die kurzerhand entschließt, sich diesen Schmuck zu holen. Sie folgt der 86-Jährigen in die Wohnung in der Hochparterre und schlägt sie nieder. Daraufhin kniet sich Yvonne Paulus auf die alte Frau, nimmt sich ihr Halstuch und zieht zu. Genau wie 5 Wochen zuvor dauert dies einige Minuten. Als Trude nicht mehr atmet, durchsucht Yvonne Paulus die Wohnung, packt sich Schmuck und DVDs ein. Dann schiebt sie einen Stuhl unter den Feuermelder und dreht ihn raus, will schon mal alles für einen Brand vorbereiten. Da hört sie plötzlich, wie sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Die Tochter Silke steht vor ihr, die ihre Mutter am Boden liegen und eine fremde Frau auf sich zustürmen sieht. Yvonne Paulus reißt Silke zu Boden. Dabei prallt die 58-Jährige gegen die Heizung und verletzt sich schwer am Kopf. Während Silke benommen am Boden liegt, durchsucht Yvonne Paulus ihre Handtasche. Dort findet sie 2 EC-Karten. Sie droht Silke und zwingt sie, die PIN-Nummern rauszugeben, die aus Angst die 8 Zahlen aussagt. Während Yvonne Paulus dann eine ganze Zeit lang in der Wohnung ist, kommt sie auf eine andere Idee, das Verbrechen zu vertuschen. Dazu verabreicht sie Silke Schlafmittel, verteilt um sie herum Medikamentenpackungen und schreibt mit verstellter Handschrift auf einen Zettel: Tut mir leid, Mama. Außerdem tippt sie noch schnell eine SMS in Silkes Handy mit den Worten: Ich bin müde, meine Mutter schläft heute bei mir. Um wirklich sicherzustellen, dass Silke tot ist, kniet sich Yvonne Paulus auch auf sie und drückt ihr die Luft weg. Dieser sehr expliziten Tatbeschreibung muss auch Herbert lauschen. Er ist als Nebenkläger anwesend, möchte, dass die Frau, die seiner Familie das Schrecklichste angetan hat, zur Verantwortung gezogen wird. Nicht weit von ihm entfernt sitzt diese Frau und hört den Schilderungen unbeeindruckt zu. In den kommenden Prozesstagen werden etliche Zeuginnen gehört. Am Ende sind es 124 und 11 Sachverständige. Unter den Sachverständigen ist unter anderem der psychiatrische Gutachter, der der Kammer erklären soll, wieso Yvonne Paulus zur Täterin wurde. Denn wirklich viel Geld und Wertgegenstände hatte sie bei ihren Raubzügen nicht erbeutet. Der Gutachter ist der Einzige, mit dem Yvonne Paulus spricht und dem sie von ihrem Leben erzählt. Sie stammt aus stabilen Familienverhältnissen. Doch mit 13 Jahren wird sie von einem Freund der Familie sexuell missbraucht. Nicht lange später verschlechtert sich auch noch ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Denn ihr hatte sie anvertraut, dass sie lesbisch ist. Doch ihre Mutter akzeptiert ihre Homosexualität nicht. Yvonne Paulus' Noten auf dem Gymnasium werden schlechter. Durchs Abi fällt sie durch. Danach macht sie ihre Fachhochschulreife, mit der sie in Gießen Medizintechnik studiert. Doch 8 Jahre später exmatrikuliert sie sich ohne Abschluss. Daraufhin beginnt sie eine Ausbildung zur Krankenschwester, die ihr schnell über den Kopf wächst. Um mit dem Stress umgehen zu können und nachts besser einzuschlafen, nimmt Yvonne Paulus Schlaftabletten. Und dann wird ihr gekündigt, weil sie Medikamente und Geld gestohlen haben soll. Sie bestreitet das und fühlt sich zu Unrecht verdächtigt, weshalb sie versucht, sich 2009 das Leben zu nehmen. Danach kommt sie für eine Woche in die Psychiatrie. Als sie wieder draußen ist, verkleidet sie sich als Ärztin, geht zurück zu ihrem ehemaligen Arbeitsplatz und stiehlt. In den Jahren danach fällt sie immer wieder mit Diebstahl und Betrug auf, lebt ansonsten von Hartz IV. An Silvester 2015 trennt sich schließlich ihre langjährige Partnerin von ihr. Yvonne Paulus will daraufhin am liebsten zurück nach Aachen zu ihren Eltern, doch die lehnen ab. Diese Entwicklung deutet der Gutachter als, Zitat, krisenhafte Zuspitzung der Lebensumstände. Doch das allein würde die Taten nicht erklären. Vielmehr sei es ihre dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Wesenszügen, die das möglich gemacht habe. Eine Diagnose, die GutachterInnen nur sehr selten bei Frauen stellen. Yvonne Paulus sei auffallend empathielos, weshalb sie Menschen mit bloßen Händen töten und ihnen dabei ins Gesicht schauen könne. Auffällig sei auch, dass sie nach den Taten stundenlang an den Tatorten blieb, also nahe der Leichen, was eine besondere Gefühlskälte beweise. Die Angeklagte sei darüber hinaus manipulativ, was sich daran zeige, dass sie versucht hatte, ihre Freundinnen zu falschen Alibis zu überreden. Der Gutachter schätzt ihre Gefährlichkeit insgesamt als hoch ein. Es sei krass, wie schnell sich die Schwere ihrer Straftaten entwickelt hatte. Yvonne Paulus sei aber trotz ihrer Persönlichkeitsstörung voll schuldfähig, so der Gutachter zum Abschluss. Sie habe genau gewusst, dass es falsch war. Und das sieht Staatsanwalt Hauburger genauso. Er plädiert daher auf dreifachen Mord aus Habgier und fordert eine lebenslange Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld und anschließender Sicherungsverwahrung. Herbert und sein Anwalt schließen sich an. Die Verteidigung hingegen fordert Freispruch. Vor allem mit der Begründung fehlender Indizien im Doppelmordfall. Und da haben sie nicht ganz Unrecht, denn dadurch, dass die Düsseldorfer Polizei so schnell von einem erweiterten Suizid ausgegangen war, war die Spurensicherung gar nicht erst gerufen und Spuren vernichtet worden. Ein Jahr nach Prozessauftakt spricht die Vorsitzende Richterin schließlich das Urteil. Dabei orientiert sie sich an den Forderungen des Staatsanwaltes und verurteilt Yvonne Paulus des Mordes in 3 Fällen, in 2 Fällen davon in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge, zu einer lebenslangen Haftstrafe. Das Landgericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest und ordnet Sicherungsverwahrung an. Yvonne Paulus bekommt damit die höchste Strafe, die in Deutschland möglich ist. Das verlangt eine ausführliche Begründung und die dauert ganze 90 Minuten. Besonders schwer wegen Fall ins Gewicht, dass Trude und Silke Yvonne Paulus total unbekannt waren, so die Vorsitzende. Nur um sich selbst zu bereichern, war die Angeklagte bereit gewesen, ein zufälliges Opfer auszuwählen und dieses zu töten. Darüber hinaus wird angeführt, dass Yvonne Paulus sich gezielt alte und gebrechliche Personen aussuchte, die gegen sie keine Chance hatten. Yvonne Paulus sei gierig gewesen und wortwörtlich dafür über Leichen gegangen. Gefühlskalt, egozentrisch, verantwortungslos, therapeutisch nur eingeschränkt erreichbar. Eine Gefahr für die Allgemeinheit. Diese Frau ist eine Psychopathin. Mit dieser Beschreibung der Angeklagten endet die Urteilsbegründung. Nach dem Ende des einjährigen Prozesses sagt Herbert leise stellvertretend für die Familie, dass das Urteil den Schmerz und die Trauer in keiner Weise lindert. Aber es verringere doch die Fassungslosigkeit.
Also wenn ich tot wäre und auf meinem Bankkonto gehen danach noch Beträge ab, dann hoffe ich, dass das jemandem auffällt.
Ja, der Polizei ist es auch aufgefallen. Die wurden ja danach ein bisschen gegrillt bei dem Verfahren. Der ist es aufgefallen, aber die haben dann das so begründet, dass es ja auch späte Abbuchungen hätten sein können.
Wann waren denn diese Abbuchungen?
Das waren gar keine Abbuchungen, das war eine Abhebung von 220 Euro insgesamt, kurze Zeit nach dem Tod, also ein paar Stunden nach dem Tod.
Ah, okay.
Ja.
Okay, dann ist natürlich, ja. Wobei, ehrlicherweise, eine Abhebung ist ja was anderes als eine Überweisung.
Ja.
Also bei einer Abhebung kann man ja dann genau sagen, ob die Person dann schon tot war oder eben noch zum Bankautomaten gehen konnte.
Ja, da waren sehr viele Hinweise darauf, dass das eben kein erweiterter Suizid war. Und die Vorsitzende Richterin war auch sehr sauer, hat da auch ihrem Unmut Luft gemacht. Und die Beamten und Beamtinnen der Düsseldorfer Polizei haben sich dann, ja, die konnten das nicht erklären und haben sich dann entschuldigt.
Also vor allem das in Verbindung mit diesen gelöschten Nachrichten.
Und die eine Frau lag in der Blutlache.
Hm.
Also man kann auch einfach das sehen, was man möchte. Nur weil Herbert erzählt hat, die ist depressiv, kann man nicht da reingehen und davon direkt ausgehen und nicht mal eine Spurensicherung holen. Ich finde das halt so schlimm für die Familie, weil es ist ein krasser Unterschied, ob deine Schwester deine Mutter getötet hat und sich dann selber,
ja,
oder eine fremde Frau, die an das Geld, mhm, oder an den Goldschmuck deiner Mutter wollte. Also das ist halt so übel.
Also wenn man jetzt unsere letzte Folge gehört hat und jetzt diese, dann ist man ja fast in Versuchung zu sagen, dass es besser wäre, depressive Vorerkrankungen der Polizei zu verschweigen.
Mhm.
Weil bei Lolita wurde ja wegen ihrer, also die hatte ja auch schon Suizidversuche vorher. Das war der Fall, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe. Und da ist man dann halt auch zeitweise von einem Suizid ausgegangen.
Ja. Ich fand besonders krass an dem Fall, dass die Täterin für so wenig Beute bereit war zu töten. Also für den Goldschmuck, den sie da an der Frau gesehen hat.
Ja, und dazu, also ich weiß, Omas möchten sich schmücken und behängen wie ein Weihnachtsbaum, weil sie denken, dann sind sie schön gemacht für draußen. Ne? Also ich weiß nicht, ich habe auch meiner Oma immer gesagt, drin läufst du ja auch nicht mit dem ganzen Metall rum. Muss das dann draußen sein? Mhm. Ich wäre dafür lieber nicht.
Ja.
Jetzt sich jeden Finger mit einem schicken Steinchen irgendwie zu verzieren.
Ja, das Witzige ist, meine Oma ist ja genauso, ne? Mhm. Also dann geht sie einmal zum Friseur, wird jeder Ring aufgesetzt. Aber zu mir sagt sie, ne, du mit deinem Ring, ne, den drehst du aber immer um, wenn du mit der U-Bahn fährst, ne?
Ja, aber das geht ja nicht. Wenn du dann angegriffen wirst, dann kannst du ja keine Faust mehr machen, um dich dann zu verteidigen.
Ja, was wir jetzt damit sagen wollen, Omis, haltet eure Ringe zurück. Schön in die Schmuckschatulle damit.
Ja.
Viele Infos zu dem Fall habe ich übrigens aus der HR-Doku Crime Time auf den Spuren einer Serienmörderin, die ich an der Stelle sehr empfehlen kann. Da sprechen auch unter anderem Marcel Schäfer und Thomas Hauburger. Und letzteren habe ich im Rahmen meiner Recherche angerufen, weil ich das Urteil in Teilen nicht so ganz verstanden habe. Denn da heißt es jetzt im Fall von Willi, Zitat, die Angeklagte hat sich des Mordes in Tateinheit mit Raub mit Todesfolge schuldig gemacht. Also Mord auf der einen Seite und Raub mit Todesfolge auf der anderen Seite, was für mich erstmal ziemlich doppelt gemoppelt klang. Und im Urteil steht das so erklärt. Die Angeklagte hat den Geschädigten aus Habgier getötet. Denn die Angeklagte hat den Geschädigten getötet, um an die in seiner Wohnung vermuteten Bargeldbestände und sonstigen Wertgegenstände zu gelangen. Dieses Motiv war tatbeherrschend, da es ihr in erster Linie darauf ankam, ihre eigene finanzielle Situation durch die zu erwartende Tatbeute zu verbessern. Gut, das ist klar. Weiter steht dort aber, Zitat, die Angeklagte hat zudem tateinheitlich zu dem von ihr begangenen Mord einen Raub mit Todesfolge begangen. Im Strafgesetzbuch steht im Paragraphen 251 dazu, verursacht der Täter durch den Raub wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen, so ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter 10 Jahren. Den Tatbestand hatten wir ja, glaube ich, hier noch nicht bei Mordlust. Aber im Urteil zum Willi-Fall steht dazu eben, Yvonne Paulus hatte sich dem schuldig gemacht, und zwar, indem sie den Geschädigten erwürgte, um anschließend zumindest den Wohnungsschlüssel und den Laptop an sich zu nehmen. Zitat, durch den Raub habe sie auch wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen verursacht, da es ihr bei der Tötung gerade darauf ankam, hierdurch die Wegnahme der Wertgegenstände zu ermöglichen. Also man versteht natürlich beide Tatbestände. Für mich war nur nicht klar, wieso der Mord den Raub mit Todesfolge nicht irgendwie überlagert, weil der ja auch ein höheres Strafmaß nach sich zieht. Und ich wusste auch nicht, dass zwei Tötungshandlungen gleichzeitig zutreffen können.
Ja, zumindest nicht zur selben Person.
Ja, genau. Und Staatsanwalt Thomas Hauburger hat mir das dann erklärt. Es sei nämlich wichtig, auch wenn der zweite Straftatbestand das Strafmaß nicht beeinflusst, alle Taten aufzuzählen. Denn eine Funktion des Schuldspruchs ist die sogenannte Klarstellungsfunktion. Also begangenes Unrecht klarzustellen. Und im Fall Willi sollte klargestellt werden, dass hier nicht irgendein Mord geschehen ist, sondern in Zusammenhang mit einem Raub, was diesen Mord besonders verwerflich macht. Weil eine Person nur deshalb getötet wurde, um ihr etwas Materielles wegzunehmen. Und weil ein Mord aus Habgier ja auch ganz ohne Raub vonstatten gehen kann, zum Beispiel wenn jemand eine Lebensversicherung auf jemanden abschließt und diese Person dann umbringt, um das Geld zu bekommen, ist es wichtig, da zu unterscheiden. Deshalb kann man das hier auch zum Beispiel mit einem Fall vergleichen, bei dem jemand entführt und dann ermordet wurde. Da wird der Täter oder die Täterin ja auch des Mordes in Tateinheit mit Freiheitsberaubung verurteilt.
Bei mir geht es auch um jemanden, der sich bereichern wollte, allerdings auf ganz andere Art. Alle Namen sind geändert. Und eine Triggerwarnung für den Fall, die es so bei uns bisher auch noch nicht gab, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Der junge Mann schlägt seinen Kopf mit dem hellbraunen Haar gegen das Auto, was vor seinem Zuhause geparkt steht, und hört gar nicht mehr auf zu weinen. Man versteht nicht so richtig, was er redet. Seine Sätze sind zusammenhangslos. Die SanitäterInnen versuchen, ihn zu beruhigen, doch es hilft nichts. Nur ein paar Sachen versteht man. Er will die umbringen, die das getan haben, stößt er hinter seinem tränenverquollenen Gesicht hervor. Und eine Frage, deren quälendes Ausmaß man nur erahnen kann. warum er nicht da war, um das zu verhindern, was hier in der letzten Nacht passiert ist. Hinter den Mauern des so unauffällig wirkenden Mehrfamilienhauses mit den dunkelgrünen Fensterläden. Wir springen 24 Stunden zurück. Es ist Gründonnerstag im Jahr 2009. Im Treppenhaus steht schon ein Osternest mit bunten Eiern. Man freut sich über die anstehenden Ostertage, als Friedrich Derb am Vormittag in der Zeitung eine Anzeige entdeckt. Heute Abend soll es in einer Kneipe namens Ritters ein Live-Konzert geben. Super, da können er und seine Frau Babsi doch mit den Fliegenschmitz hingehen. Während sich Friedrich schon auf den Abend freut, hilft Sohn Toni seiner Mutter Babsi im Garten Unkraut jäten und die Terrasse von dem Moos zu befreien für den Frühling. Die Terrasse gehört zu der großen Masonettwohnung im ausgebauten Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses, das den Derbs gehört. In dem Haus sind noch drei Parteien untergebracht und im Erdgeschoss befindet sich die Praxis von Friedrich. Er ist Heilpraktiker. Das Wohngebiet eignet sich hervorragend, um Kinder großzuziehen. Stuttgart ist zwar nicht weit, aber hier am Rande, da hat man noch den Flair einer idyllischen Kleinstadt. Obwohl schon alle Kinder von Friedrich und Babsi volljährig sind, haben sie das elterliche Nest noch nicht verlassen. Mit Mitte 50 muss das Paar noch etwas warten, bis die Kinder aus dem Haus sind. Die älteste Tochter Kerstin, 24 Jahre, und die jüngere Tochter Svenja, 22 Jahre, studieren beide Lehramt an der Pädagogischen Hochschule in einem Nachbarort. Damit sie jeden Tag pendeln können, haben sie von Friedrich und Babsi ein Auto geschenkt bekommen. Toni, der Jüngste, ist 18 Jahre alt und besucht die 12. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums. Danach will auch er vielleicht Lehramt studieren. Für Sport. Toni verbringt nämlich sehr viel Zeit im Fitnessstudio und ist auch sonst sehr aktiv. Vor kurzem ist er mit einem Freund den spanischen Teil des Jakobswegs gewandert und er liebt Theater. Generell beteiligt sich die ganze Familie in fast allen Vereinen, die es hier im Ort gibt. Babsi ist schon lange in der evangelischen Kirche aktiv, genau wie Friedrich. Und auch Kerstin singt dort im Chor. Toni ist im DLRG und im Schützenverein. Die Derbs sind sehr beliebt in der Nachbarschaft, machen auf alle einen warmen Eindruck. Auch die beiden langjährigen Freunde von Kerstin und Svenja kommen gerne zu Besuch. Die Familie heißt sie immer willkommen und die Stimmung ist ausgelassen. Aber ganz klar, Vater Friedrich hat hier die Hosen an. Manchmal kann er auch ein richtiger Sturkopf sein. Er will zum Beispiel, dass immer alle gemeinsam pünktlich zu Abend essen. Und so sitzt die Familie auch an diesem Abend um 6:30 noch gemeinsam im frisch gemachten Garten am Tisch. Nach dem Essen verteilen sich alle, um ihren Plänen für heute nachzugehen. Morgen ist immerhin Feiertag und niemand muss heute früh zu Bett gehen. Kerstin und Svenja wollen, wie jeden Donnerstag, gemütliche Klamotten anziehen und dann ihre Serie bei Kerstin oben im Zimmer gucken. Nichts Wildes also. Kerstin will morgen nämlich mit ihrem Freund für einen Städtetrip nach Berlin fahren. Papa Friedrich bringt Toni noch zum Übernachten zu seinem besten Freund Benno, bevor er mit Mutter Babsi zum Live-Konzert ins Ritters will. Toni und Benno klüngeln eh die ganze Zeit aufeinander. Die beiden besuchen die Parallelklasse, kennen sich aber schon seit Grundschulzeiten. Benno war letztes Jahr zu Pfingsten sogar mit den Derbs im Urlaub auf Mallorca. Bennos Familie ist, als Toni ankommt, gerade beim Abendbrot. Toni ist, wie immer, ein charismatischer Gast, der viel zu erzählen hat. Bennos Eltern freuen sich immer über Toni. Ihr Sohn ist nämlich nicht so aufgeschlossen. Sie finden, Toni tut ihm gut. Benno hat, seitdem die beiden sich kennen, nämlich viel mehr Anschluss. Und mit Toni auch eine Konstante in seinem Leben. Später am Abend verziehen sich die beiden Jungs auf Bennos Zimmer. Gegen 21 Uhr verkünden sie dann, dass sie jetzt auch noch zum Ritters gehen wollen, um sich die Live-Musik anzuhören. Fussel, geht's noch? Es ist total der spannende Fall gerade.
War das Fussels Schnarchen oder was?
Ja, der sitzt auf meinem Schoß und hat so den Kopf auf dem Tisch neben dem Mikrofon. Es tut mir wahnsinnig leid, dass der Fall jetzt mit Schnarchen unterlegt ist. Also weiter, die Jungs wollen auch zur Live-Musik. Friedrich, Babsi und die Fliegenschmitz stehen um einen Bistrotisch herum und horchen ausgelassen der Band, als Toni und Benny zur Tür hereinkommen. Die beiden Jungs bestellen sich ein Bier, quatschen angeregt mit den vier Erwachsenen. Nach 30 Minuten wollen sie dann aber wieder los. Toni umarmt Frau Fliegenschmidt zum Abschied sehr herzlich. Das hat sie zwar nicht erwartet, sie denkt sich aber schon, warum er das macht. Es ist eine verspätete Entschuldigung. Die beiden hatten sich vor ein paar Monaten in den Haaren, weil Toni beim Billardspielen etwas zu ehrgeizig war und sie ihn als Spaßbremse empfand. Danach war richtig dicke Luft und das Verhältnis der beiden seitdem eher unterkühlt. Aber jetzt hat er sich wohl wieder eingekriegt. Friedrich und Babsi wollen auch nicht mehr so lange bleiben und bald heim zu den Töchtern. Doch während sich die beiden Jungs von den Erwachsenen verabschieden, schauen die jungen Frauen im Haus der Derbs nicht mehr fern. Der Fernseher im zweiten Stock der Masonettwohnung läuft zwar noch, aber es sind keine Augen mehr auf ihn gerichtet. Stattdessen liegen Kerstin und Svenja in ihrem eigenen Blut regungslos auf der Matratze. Als Friedrich und Babsi gegen 12:30 nach Hause kommen, denken sie, dass ihre beiden Töchter auf sie warten. Doch es wartet jemand anderes. Schnell Tür aufmachen, es drängt. Babsi muss ganz dringend auf die Toilette und schiebt sich durch den Flur links ins Schlafzimmer mit dem angrenzenden Bad, während Friedrich noch seine Schuhe vor der Wohnungstür abstellt. Dann läuft er auf Socken Richtung Wohnzimmer und damit auch Richtung Hausschuhe. Doch mit dem Schritt in den Wohnbereich wird sofort auf ihn gefeuert.
Oh Gott.
Sein Körper fällt zurück in den Flur. Babsi hat gerade die Hose aufgemacht, als sie von den Schüssen hochschreckt. Sie guckt, will gerade aus dem Bad raus. Da wird auch auf sie geschossen. Der Notruf geht am Morgen des Karfreitag gegen 10.42 Uhr bei der Polizei ein. Die tränenerstickte Stimme eines jungen Mannes ist am anderen Ende zu hören. Er habe seine ganze Familie eben gerade tot in der Wohnung aufgefunden. Während sich die Polizei und der Notarzt auf den Weg machen, rennt Toni aus der Familienwohnung wieder nach draußen auf die Straße und brüllt: Gestern Abend haben sie noch gelebt. Gestern war Toni noch Teil einer intakten, liebenden Familie. Jetzt ist er vollweise. Man sieht ihm an, wie aufgelöst er ist. Er schlägt seinen Kopf gegen ein Auto, schreit, dass er die Personen, die das getan haben, umbringen wird. Den SanitäterInnen fällt es schwer, den offenbar traumatisierten Jungen zu beruhigen. Auch Benno, der bei ihm ist, gelingt es nicht. Es dauert bis Mittag, bis Bennos Eltern die beiden abholen und Toni erstmal zu sich bringen wollen. Sie können nicht fassen, was da gestern Abend passiert sein soll. Wäre Toni wie an jedem anderen Abend zu Hause gewesen, hätte es auch ihn getroffen. Noch am selben Tag holen die BeamtInnen die beiden von Bennos Eltern wieder ab und verkünden, dass Toni und Benno vorläufig festgenommen sind. Wenn Menschen gewaltsam aus dem Leben scheiden, ist der Schock größer als nach Krankheit. Ganz Eislingen fragt sich, wie konnte das passieren? Und hofft insgeheim noch, dass es doch nicht der nette, eloquente Sohn der Familie war. Die Beerdigung findet in der Kirche statt, in der Friedrich und Babsi aktiv waren. Die Messe muss allerdings nach draußen verlegt werden, weil die 500 Plätze in der Kirche gar nicht reichen für alle, die trauern wollen. Innen steht nicht wie üblich ein Sarg in der Mitte aufgebahrt. Es sind vier. Alle ordentlich nebeneinander stehend, oben mit weißen Colors geschmückt. Die Verwandten haben vorn an den Särgen Fotos angebracht, damit man weiß, wer in welchem Sarg liegt. Links Babsi, rechts Friedrich, die beiden Töchter in der Mitte. Toni wollte auch kommen, aber der Haftrichter hat den Antrag abgelehnt. Wir hören ja oft im Nachhinein, dass so eine Tat irgendwie abzusehen war. Also, dass es zumindest vorher irgendwelche Anzeichen gegeben hat. Das war hier nicht so. Niemand hat das kommen sehen. Niemand hat erahnen, geschweige denn wissen können, dass Familie Derb ausgelöscht werden soll. Niemand außer Toni und Benno. Zwar auf den ersten Blick ganz normale Jugendliche, die aus guten Verhältnissen kommen. Besonders von Toni hätte das niemand gedacht. Selbst der Rektor seiner ehemaligen Schule hinterfragt sich, was hatte ich eigentlich für eine Wahrnehmung? Das Bild, das er von dem Musterschüler hat, kann er nicht mit der Realität übereinbringen. Er erlebt Toni damals als immer engagierten Schulsprecher, als Klassenbester, als Sunnyboy, der beliebt bei den Mädchen ist. Aber Toni ist auch einer, der sich darüber bewusst ist, wie er bei anderen ankommt. Toni ist die Lichtgestalt und Benno der, der sich von ihr angezogen fühlt. Benno ist schon immer anders als Toni. Er ist Einzelgänger, nicht so redegewandt und kommt nicht so gut an. Er ist eher der Plus Eins. Benno beschreibt sich selbst auch als Mängelwesen. Durch die Freundschaft mit Toni ändert sich sein Auftreten aber. Er ändert seinen Kleidungsstil und Toni trainiert ihn sogar im Umgang mit Mädchen.
Wenn Benno von Toni spricht, dann spricht er gar nicht wie über einen Freund, sondern eher wie über einen Seelenverwandten, den er niemals im Leben verlieren will. Als Toni mit einem anderen Freund den Jakobsweg beschreitet und Benno explizit nicht dabei haben will, ist er sehr verletzt. Benno empfindet die Freundschaft der beiden als vollkommene Beziehung, sowie ein platonisches Liebesverhältnis, um das er sich sehr bemüht. Und Toni ist empfänglich für Bennos bedingungslose Freundschaft und dafür, dass er jemanden so formen kann. Auch die Sicht auf das Leben, leider. Denn für Toni hat nur Wert, was ihm von Nutzen ist. Und da gehören Tiere, aber wie sich später herausstellt, auch Menschen, eben nicht dazu. Einmal im Herbst 2007, da veranstalten Toni, Benno und noch ein weiterer Freund im Garten von Tonis Familie einen kleinen Grillabend. Toni entdeckt in einem Laubhaufen einen Igel. Dann nimmt er eine Heugabel in die Hand und sticht mit der Spitze in den Igel.
Nein, 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 nein.
Dieser schreit lauthals auf.
Wer schreit auf?
Der Igel. Igel können ganz doll schreien, wenn die in großer Not sind. Dann legt Toni das Tier auf den heißen Grill und lässt ihn dort liegen, bis er tot ist.
Oh mein Gott, das ist ja schrecklich. Oh Gott.
Ja. Der hat noch gelebt, als er ihn auf den Grill gelegt hat.
Nee.
Benno muss Toni auch unterstützen, die Nachbarskatze zu töten. Einfach aus dem Grund, weil Toni findet, dass die Zuneigung, die seine Schwestern und auch seine Mutter der Katze gegenüber empfinden, ihr nicht zustünde. Mhm. Benno ist fasziniert von dieser kalten, rationalen Sicht auf die Dinge und übernimmt Tonis Einstellung nahezu unhinterfragt. Wenn ihm dann noch mal Zweifel kommen, dann schafft es Toni diese durch seine Redegewandtheit immer wieder aufzulösen. Wenn Toni etwas will, ist Benno dabei. Wenn Toni irgendwo einbrechen will, weil es ihm einen Kick gibt, ist Benno dabei. Nicht, weil es ihm selbst einen Kick gibt, sondern um der Freundschaft willen, um das Band mit Toni zu stärken und um sich selbst im Leben seines Freundes unverzichtbar zu machen. Über die Jahre beginnen die beiden mehrere Einbrüche und Ladendiebstähle. Dabei stellen sie sich Aufgaben, dass zum Beispiel eine bestimmte CD geklaut werden muss. Einfach für den Thrill. Und weil sie dabei nie erwischt werden, fühlen sie sich übermächtig. Als sie in den Schützenverein einbrechen, in dem Toni in seiner Freizeit schießt, steht dieser Thrill aber schon gar nicht mehr im Vordergrund. Die beiden wollen vor allem scharfe Schusswaffen besitzen. Bei ihrem Zug erbeuten sie insgesamt 19 Pistolen und Gewehre und eine Armbrust. Dazu 1686 Schuss Munition und noch mehr Zubehör. Die meisten davon verstecken sie hinter den Dielenbrettern im Dachgeschoss des Hauses von Bennos Mutter. Ein paar behalten sie, um sie immer griffbereit zu haben und damit im Wald rumschießen zu können. Womit Toni nicht klarkommt, ist das Bild, das Familie Derbs nach außen transportiert und für Toni so gar nicht mit dem übereinstimmt, wie er seine Familie wahrnimmt. Besonders seinen Vater empfindet Toni als Tyrannen, der die Familie beherrscht und immer Recht bekommen will, auch wenn er es gar nicht hat. Bei Streitereien empfindet sich Toni als Alleinkämpfer gegen seinen ungerechten Vater, obwohl seiner Meinung nach alle anderen auch unter ihm leiden. Einer der Hauptauslöser für diese Einstellung, so beschreibt er es später, sei ein Ereignis, das er mit seinem Vater an seinem 18. Geburtstag gehabt habe. Toni ging an diesem Tag mit seinem Vater und einem Freund von ihm shoppen und durfte sich als Geschenk eine schöne Uhr aussuchen. Auf dem Rückweg habe Friedrich ihn dann aber nicht die normale Strecke nach Hause fahren lassen, sondern habe ihm eine andere Route diktiert. Dieser Weg endete dann in einem Bordell. Friedrich soll aus dem Auto ausgestiegen sein und Toni angeboten haben, für einen Besuch bei einer Prostituierten zu bezahlen. Toni habe dies angewidert abgelehnt und gesagt, dass er für sowas nicht zahlen müsse. Oh. Friedrich habe auf dem Rückweg gesagt, dass man sich in Beziehungen eher verstehen muss wie Kameraden. Für Sex aber wäre es besser zu bezahlen. Seitdem sei Toni von der angeblichen Familienidylle angewidert gewesen. Tatsächlich hatte Friedrich eine Vergangenheit, die nicht so ganz mit seinem Kirchendasein übereinzubringen ist. Früher hatte er nämlich einen Sexshop betrieben und war in seinem damaligen Heimatort als Pornofriedel bekannt. In Eisling wechselte er sein Image dann komplett, wurde Heilpraktiker und Schatzmeister in der CDU. Toni würde gern ausziehen, aber dazu hat er kein Geld. Als Toni dann 18 wird, bekommt er von seiner Mutter Babsi eine Vollmacht für ein Schweizer Konto. Über 250.000 Euro liegen darauf. Auch die Schwestern sind seit ihrem 18. Geburtstag bevollmächtigt. An das Geld kommt Toni allerdings nicht ohne die Unterschriften und Einwilligungen der beiden. Und da reift das erste Mal der Gedanke in ihm, allein an das Geld und seine Schwestern aus dem Weg räumen zu wollen. Am Anfang ist es nur so eine Spielerei. Doch nach und nach findet Toni immer mehr Gefallen an dem Gedanken. Doch bei genauerem Nachdenken begreift Toni, dass er, um Alleinerbe zu werden, auch seine Eltern umbringen müsste. Irgendwann beginnt er eine To-Do zu schreiben für die Zeit, nachdem seine Familie tot ist. Finanzcheck, Vermietung, Wohnung, Praxis, Oma anrufen wegen Beerdigung, Leasing, Verkauf, Kauf, Autos, Wohnung aufpimpen. Immer eingeweiht ist sein Freund Benno. Toni sagt, wenn er nicht mitmache, mache er es eben alleine. Aber Benno will mitmachen, will dabei sein, alles zusammen erleben. Nicht mal ein Mord schreckt Benno davon ab, genau das zu machen, was sein Freund will. Erst überlegen die beiden, die Familie bei einem Ausflug zu erschießen und Toni dabei eine Streifwunde am Oberarm zuzufügen, damit er sich als gerade so Überlebender eines Überfalls darstellen könne. Dabei gehen die beiden sogar so weit ins Detail, dass sie es für besser halten, die Tat in Bayern zu verüben, damit die Ermittlungen durch die länderübergreifenden Arbeiten erschwert werden würden. Diese Option weicht dann kurzzeitig der Überlegung, Gas in die Familienwohnung zu leiten. Am Ende sind ihnen diese Szenarien aber zu riskant, im Sinne von, dass am Ende doch einer überlebt. In der Zeit vor der Tat schreibt sich Benno einen Wunschzettel, voll mit Dingen, die er schon immer mal machen oder haben wollte. Fallschirmspringen, ein Auto, seine Internetbekanntschaft Manu als Freundin, einen großen Fernseher, vernünftige Klamotten, einen Scharfschützenlehrgang und einen Bunker unter dem Haus. Und noch ein paar Immobilien stehen da drauf. Die Idee für einen Mord wird immer konkreter, bis die beiden sogar einen Geheimcode dafür entwickeln. 5142. Fünf Derbsfamilienmitglieder. Einer von ihnen ist das schwarze Schaf. Vier von ihnen werden sterben. Und am Ende werden zwei übrig bleiben. Toni und Benno. Manchmal rufen sie sich den Geheimcode auf den Fluren in der Schule zu. Und beide wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Und so machen sie sich am Abend zum Karfreitag nicht, wie Frau Bennos Mutter behauptet, auf den Weg zur Live-Musik, sondern zu Tonis Schwestern. Auf dem Weg versteckt Toni sein Handy in der Nähe einer Bäckerei. In letzter Zeit hatte er nämlich mitbekommen, dass öffentlich über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung diskutiert wird. Damit bei eventuellen Ermittlungen nicht rauskommt, wo sich Tonis Handy zum Tatzeitpunkt eingeloggt hat, will er es nicht bei sich tragen. Zu Hause angekommen, huschen die beiden dann durch die Haustür, gehen unauffällig in den Keller. Dort hat Toni vorher eine Sporttasche versteckt. Darin sind zwei der kleinen Kaliber, die die beiden Freunde letztes Jahr aus dem Schützenverein geklaut haben. Sie ziehen sich Handschuhe und noch anderes Zeug an und stülpen über die Mündungen der beiden Waffen zwei selbstgebaute Schalldämpfer. Dann steigen sie die Treppen hoch, an dem dekorierten Osternest vorbei, bis zum Zimmer von Tonis Schwester. Die beiden jungen Frauen sehen Toni und Benno in ihrer Montur. Was soll denn der Scheiß? Fragt die eine noch. Da fallen schon die Schüsse. Danach ist nur noch der Sound des Fernsehers zu hören. Toni will sein Handy abholen und danach zum Ritters. Zum einen, um einen möglichen Verdacht gegen ihn schon von vornherein aus dem Weg zu räumen, zum anderen aber auch, weil es ihm einen Kick gibt. Die Eltern feiern ahnungslos, obwohl ihre Töchter gerade getötet wurden. Das findet Toni gut. Auf dem Weg zur Gaststätte sagt Benno, er habe keinen Bock mehr. Er will die Eltern nicht auch noch töten. Da rückt Toni dichter, legt den Arm um seinen Freund und sagt, halte durch, es ist gleich vorbei. Die beiden haben wie geplant mit Tonis Eltern eine schöne Zeit in der Kneipe und lassen sich nichts anmerken. Lachen sie an, wissend, dass sie sie gleich erschießen werden. Nach dem Besuch im Ritters versteckt Toni erneut sein Handy in einem nahegelegenen Park. Dann warten sie im Wohnzimmer auf die Eltern, während die beiden Schwestern oben tot in ihrem Bett liegen. Nach der Tat fahren sie dann zu einem Waldstück und verstecken dort die Sporttasche in einer vorbereiteten Kuhle, sammeln Tonis Handy wieder ein und kommen gegen 5 Uhr morgens bei Benno zu Hause an, legen sich dort in sein Zimmer und schlafen. Am nächsten Tag sammelt Toni noch die Patronenhülsen bei ihm zu Hause ein. Dabei muss er seine Schwester zur Seite schieben, weil offenbar eine Hülse unter ihr liegt. Für die Polizei und Rettungskräfte scheint diese »Wir haben sie gerade gefunden« Darbietung am nächsten Tag auf den ersten Blick relativ plausibel. Allerdings schwant den BeamtInnen schon bald, dass mindestens Toni was damit zu tun gehabt haben muss. Bei all der guten Überlegung hatte er das offenbar nicht bedacht.
Am gesamten Haus gibt es keine Aufbruchsspuren. Toni ist der einzige Überlebende und der noch dazu einen Schlüssel zur Familienwohnung hat. Seine Empathielosigkeit fällt den BeamtInnen das erste Mal auf dem Revier auf. Während einer Vernehmungspause isst Toni ein Stück Pizza. Zu dieser Zeit weiß man noch nicht sicher, dass es Toni war, der seine Familie erschossen hatte. Obwohl Toni nicht den Anschein macht, als würde es ihm schlecht gehen, vermutet der Beamte trotzdem, dass Toni stark leidet. Immerhin kann man das nicht mal Personen absprechen, die jemanden tatsächlich getötet haben. Also fragt der Polizist, wie geht es dir denn jetzt? Toni drückt sich mit dem Rücken in die Stuhllehne. Dann legt er seine Hände auf den Bauch, so wie es eine Schwangere tun würde, und sagt, das Stück Pizza hätte ich wohl lieber nicht essen sollen.
What?
5 Tage dauert es, bis Benno über seinen Anwalt eine Stellungnahme abgibt. Durch sein Geständnis findet man letztendlich auch die Waffen im Waldversteck. Benno lässt verlauten, wir waren es gemeinsam. Von dieser Gemeinsamkeit ist vor Gericht nicht mehr viel zu spüren. Seit der Festnahme haben die beiden nicht mehr miteinander gesprochen. Vor Gericht schauen sie sich kaum an. Nach der Tat wurde in Eislingen gemunkelt, dass die beiden sich auch sexuell näher gekommen sind. Die Vermutung wird in der Hauptverhandlung allerdings schnell vom Tisch gefegt. Im Prozess zeigt sich, wie unterschiedlich die beiden im Kern eigentlich sind. Toni erzählt von allem offen, als würde er über eine Banalität plaudern. Benno hingegen braucht manchmal Minuten, um eine Antwort rauszupressen. Wer wann geschossen haben will, da verstricken sich die beiden in Widersprüche. Toni behauptet relativ unglaubwürdig, während des Schießens gar nicht im selben Raum gewesen zu sein. Laut ihm sei er emotional gar nicht in der Lage gewesen, das mit anzusehen.
Klar.
Das wird ihm allein schon deswegen nicht geglaubt, weil er die Leiche seiner Schwester so grob zur Seite schob, um nach der Patronenhülse zu suchen. Vor Gericht wird intensiv die Rolle des Vaters besprochen. Der Freund von Tonis Schwester Kerstin sagt dazu, klar, Friedrich habe die Familie dominiert, alles musste für ihn perfekt sein. Aber von der Spannung, wie Toni sie schildert, habe er nichts mitbekommen. Auch der Freund von Friedrich, der bei der Geburtstagstour mit dabei war, schildert die Bordellgeschichte etwas anders als Toni. Zwar habe die Fahrt so stattgefunden, Toni habe aber auf den Vorschlag seines Vaters überhaupt nicht negativ reagiert. Tonis Darstellung kann das Gericht also nicht untermauern. Auch Frau Fliegenschmidt kommt zu Wort und berichtet davon, wie es war, als Toni beim Billardspielen plötzlich austickte. Eine Seite, die sie vorher so noch nie kennengelernt hatte. Und dabei kennt sie Toni schon, seitdem er klein ist. Halt doch deine Schnauze, hat er damals einfach zu ihr gesagt. Zu ihrer Überraschung hatten weder Babsi noch Friedrich dazu groß etwas gesagt. Friedrich hatte Toni zwar ermahnt, sich zu entschuldigen, aber das hatte Toni nie getan. Und heute weiß sie, dass auch die Umarmung keine Entschuldigung war, sondern wohl eher Manipulation. Sie ist auf das Schauspiel reingefallen. Kein Wunder, dass Toni der Beste in seiner Theatergruppe war. Das hat ihm hier offenbar geholfen. Der psychiatrische Gutachter ist nachhaltig beeindruckt von den beiden Freunden. Nicht im guten Sinne. Er sagt, nach mehr als 1000 Gutachten sei ihm nie eine solch schwierige und mühsame Exploration untergekommen. 13 Mal habe er sich mit Benno getroffen und nie das Gefühl gehabt, wirklich an ihm dran zu sein. Das war etwas, das in Bennos Leben offenbar nur Toni vorbehalten war, den Benno in der Freundschaft idealisiert habe. Der Gutachter attestiert Benno eine Entwicklungsstörung. Er habe das Asperger-Syndrom, eine Autismus-Spektrum-Störung. Betroffene haben Probleme in der Kommunikation mit anderen, was aber keiner Intelligenzminderung zugrunde liegt. Bennos Anwalt sagt vor Gericht, dass seinem Mandanten die Aussicht, einen Mord zu begehen, weniger erschreckt hat, als seinen Freund zu verlieren. Ob tatsächlich Benno allein geschossen hatte, so wie Toni das behauptete, konnte letztendlich nicht final geklärt werden. Aber das spielt juristisch gesehen auch gar keine Rolle, weil beide auch Mittäter sind. Sie ist ihm lästig geworden und weshalb musste sie sterben, sagt die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer über Tonis Familie. Er habe sich seinem Vater nicht mehr unterordnen wollen und war angetan von dem Ausblick, sich mit dem Erbe ein schönes Leben zu machen. Und so sieht es am Ende auch das Gericht. Benno wird nach Jugendstrafrecht verurteilt und bekommt 10 Jahre wegen heimtückischen Mordes aus sonstigen niederen Beweggründen. 4 Menschen aus Gefälligkeit zu töten, um seinen Freund dauerhaft an sich zu binden, sei ein Ausdruck einer besonders verachtenswerten Gesinnung. Bei ihm sei die finanzielle Bereicherung nicht handlungsleitend gewesen. Anders bei Toni. Obwohl er 1 Jahr jünger ist als Benno, wird er nach erwachsenem Strafrecht wegen heimtückischen Mordes aus Habgier verurteilt. Eine Tötung mit solch einem Motiv, das sagte schon der Gutachter während der Verhandlung, müsse nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, weil Habgier eher ein Motiv eines gereiften Erwachsenen sei. Außerdem stellt das Gericht bei ihm die besondere Schwere der Schuld fest und hält sich eine Unterbringung in der Sicherungsverwahrung offen. Toni hatte am Ende der Verhandlung nicht mehr viel gesagt und es schien, als sei er davon selbst überrascht gewesen, sagen Prozessbeobachtende. Am Ende richtet er das Wort noch einmal an die beiden Freunde seiner Schwestern, die ihre Liebe wegen Tonis Habgier verloren haben. Ganz leise sagt er, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich zu entschuldigen. Kerstins Freund, der mit ihr am nächsten Tag nach Berlin fahren wollte, antwortet, du musst es erstmal vor dir selbst entschuldigen. Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst.
Okay, erstmal habe ich eine Frage. Was hat denn der Gutachter über Toni gesagt?
Ja, also, naja, also sie haben ihm ja die besondere Schwere der Schuld gegeben und sich auch vorbehalten, dass er am Ende sicherungsverwahrt wird.
Ja.
Weil sie halt eben der Meinung sind, aufgrund dieser Persönlichkeitszüge, die er momentan hat, dass er auf jeden Fall eine erhebliche Gefahr sein könnte, wenn er frei wäre. Was ich so ein bisschen glaube, ist, dass sie sich das jetzt noch vorbehalten, weil er ja so jung ist.
Mhm.
Und weil sie natürlich hoffen, den irgendwie noch therapeutisch wieder gerade zu biegen. Wobei sie auch selber sagen, dass es momentan keine Erfolgsaussichten dafür gibt, dass er da therapeutisch wieder auf eine richtige Bahn gelenkt werden kann. Eben weil er so empathielos ist und auch wirklich höchst manipulativ ist.
Also so Menschen wie dieser Toni oder diese Yvonne aus meinem Fall, die machen mir so Angst. Also jemand, der gar keine Empathie hat und auch menschliche Beziehungen nicht wirklich versteht, aber auf der anderen Seite auf so eine lange Strecke und vor anderen Personen ganz normal zu wirken, normal am Leben teilzunehmen, in beim DLRG zu sein und das und ich mache das und ich bin Schulsprecher und Klassensprecher und der Sunny Boy und dann nur am Schauspielern ist, offenbar. Also da kannst du ja als Person, die diese Person kannte, da denkst du ja, du hast keine Menschenkenntnis.
Ja, und vor allem denke ich das halt bei der Familie. Ich meine, die Schwestern, so,
ja,
die hätten sich das ja nie träumen lassen. Und mir tut es auch besonders leid für die Freunde,
ja,
der Schwestern. Die eine, die jüngere Svenja, war 4 Jahre mit ihrem Freund zusammen, die ältere 7.
Oh Gott.
So, die wollten am nächsten Tag nach Berlin fahren.
Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass er da am Ende dann zu diesen Männern ja Entschuldigung gesagt hat. Aber, also das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob er irgendwann auch mal Entschuldigung sagt, ne?
Mhm.
Weil er ja dann schon davor so war, offenbar, ja, also meine Familie, die ist ja quasi scheinheilig oder so. Und weil mein Vater hat mich zu meinem 18. zum Bordell gefahren und mein Vater will, dass ich, ist sowieso streng und will, dass ich pünktlich zum Abend esse oder, keine Ahnung, ich übertreibe jetzt, aber da denke ich mir so, das ist doch, was ist das denn für ein Grund? Also, nee, so läuft's halt einfach nicht. Jeder kann sich auch, und auch wenn er vorher der Porno-Friede war oder Friedel oder was weiß ich, na und, dann hat er jetzt halt, will er jetzt was anderes machen, kann er auch machen und keine Familie ist perfekt. Und nee, das macht mich einfach so sauer. Steh jetzt einfach dazu, dass du einfach jemanden umgebracht hast, weil du ein böser Mensch in dem Fall warst.
Ja.
Ja. Sorry. Ich reg mich so auf.
Merkt man gar nicht. Das Gericht hat ihm das ja auch nicht abgekauft, ne?
Ja.
Also, es hat halt gesagt so, also das ist hier sicherlich nicht der Hauptgrund gewesen.
Ja.
Das war nämlich laut Gericht ja das Erbe. Aber die Frage ist ja, wie ist das denn jetzt eigentlich? Bekommt Toni denn das Geld jetzt? Weil nach der Erbreihenfolge würde er auf jeden Fall.
Mhm.
Zu genau diesem Thema haben wir schon richtig oft Fragen bekommen. Im Fall von Toni war es jetzt so, dass das Gericht ihn als erbunwürdig erklärt hat. Und darum geht's jetzt in meinem Aha. Dazu steht im bürgerlichen Gesetzbuch unter Paragraf 2339, wie kann man so viele Paragraphen haben, nämlich unter anderem, erbunwürdig ist, wer den Erblasser vorsätzlich und widerrechtlich getötet oder zu töten versucht oder in einen Zustand versetzt hat, infolgedessen der Erblasser bis zu seinem Tode unfähig war, eine Verfügung von Todeswegen zu errichten oder aufzuheben. So viel zum BGB. Erbunwürdig kann aber beispielsweise auch werden, wer vorsätzlich und widerrechtlich eine Person zu Lebzeiten daran gehindert hat, eine Verfügung zu machen oder halt eine aufzuheben.
Wie, also wenn jemand einen anderen Menschen daran hindert, ein Testament zu schreiben? Oder was ist damit gemeint?
Genau, ja, also man nennt das Verfügung, Kurzform für Verfügung von Todeswegen. Mhm. Und darunter fallen halt so Testamente, Erbverträge und dergleichen.
Also wenn ich dich daran hindern würde, nee, nicht dich, aber wenn ich jetzt meinen Vater daran hindern würde, ein Testament zu schreiben, wo er zum Beispiel seiner Freundin alles vererbt, damit ich alles erbe, kann ich danach als erbunwürdig erklärt werden. Theoretisch.
Also theoretisch bist du ja sowieso Erbin und bekommst immer mindestens deinen Pflichtteil.
Okay.
Also sagen wir mal, du teilst das ja jetzt sowieso mit deinem Bruder Julian. Und wenn dein Papa jetzt sagt, der Julian, der war aber hier immer der Gute und der hat mich am Ende gepflegt, ich enterbe jetzt Laura, dann würdest du quasi, naja, 50% von 0 ist 0, ne? Dann bekommst du quasi von den gesetzlichen 50% nur noch die Hälfte davon, also 25%. Das ist dann dein Pflichtteil. Und sagen wir jetzt mal, du wüsstest aber nachweislich, dass Papa Wolas das Testament zugunsten von Julian ändern wollte. Und du hinderst dann deinen Vater aber vorsätzlich und widerrechtlich daran, das zu machen. Dann kann man dich für erbunwürdig erklären. Aber das muss man dir dann halt auch erstmal nachweisen.
Okay.
Wir haben den Erbrechtler Andreas Falk gefragt, ob man nicht automatisch als Erbe sein Recht darauf verwirkt hat, wenn man jemanden deswegen tötet.
Man sollte ja meinen, dass bei einem Mord jemand automatisch erbunwürdig wird. Aber der Mord wird eben rein strafrechtlich beurteilt, hat natürlich dann, wie soll man sagen, Querverbindung ins Zivilrecht, aber der Strafrichter urteilt darüber und der macht sich regelmäßig jedenfalls, wenn er nicht muss, keine Gedanken über das Zivilrecht. Das heißt, der Mord zieht nicht automatisch diese Folge nach sich, dass man erbunwürdig ist. Wer also jetzt von der Erklärung, dass jemand erbunwürdig ist, profitiert, der muss das gesondert beantragen. Das heißt, auch der Mörder dann in Anführungsstrichen macht dazu gar nichts oder wird auch erstmal zu nichts verpflichtet, sondern der Profiteur von der Tatsache, dass der Mörder erbunwürdig wird, der muss den entsprechenden Antrag erheben.
Dieser Antrag auf Erbunwürdigkeit muss innerhalb einer Einjahresfrist nach Kenntnis von der Erbunwürdigkeit von der Person gestellt werden, die dann anstelle der erbunwürdigen Person tritt. Und dann wird so getan, als ob der Täter oder die Täterin gar nicht gelebt hätten. In einigen Fällen erbt aber auch der Staat, halt beispielsweise, wenn kein weiterer Erbe ermittelt werden kann oder wenn die Erben diesen Antrag nicht stellen.
Mhm. Aber wenn jetzt niemand diesen Antrag erhebt, dann erbt der Täter?
Also nee, der Staat würde das ja zu verhindern wissen wollen und würde dann deswegen den trotzdem wahrscheinlich für erbunwürdig erklären lassen.
Ah.
Wenn es nicht aus Versehen untergeht.
Verstehe, okay.
Bei der Erbunwürdigkeit ist übrigens irrelevant, aus welchen Beweggründen sie eintritt. Und dazu hatte der BGH 2015 über einen Fall entschieden, bei dem der Ehemann seiner Frau im Heim den Schlauch der Magensonde durchtrennte. Die Frau war seit 2002 wegen Alzheimer im Heim untergebracht und konnte nicht mehr kommunizieren. Hm. Nach 10 Jahren langen Krankheitsweg, einem Suizidversuch ihres Mannes und Depressionen seinerseits auch, entschied sich der Ehemann dann, das Leiden seiner Frau und ja irgendwie auch sein eigenes zu beenden. Das Pflegepersonal reparierte den Schlauch allerdings rechtzeitig und die Frau starb dann aber einen Monat später an einer Lungenentzündung. Das hatte aber nichts mit diesem Tötungsversuch zu tun. Eine Patientenverfügung gab es nicht und der Ehemann hat aber angegeben, dass die Frau das halt so alles nicht gewollt hätte und nicht in diesem Zustand hätte sein wollen.
Mhm.
Und der Ehemann wurde wegen versuchten Totschlags im minderschweren Fall zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Und der Sohn der beiden beantragte dann die Freistellung der Erbwürdigkeit seines Vaters wegen dieses Tötungsversuchs.
Also der Sohn, dessen kranker Vater seine kranke Mutter getötet hat,
töten wollte,
will jetzt, dass der Vater nichts mehr erbt.
Mhm.
Also ich hoffe, dass es dem Sohn bei dieser Aktion nicht nur ums Geld ging, weil das hört sich irgendwie alles sehr tragisch an.
Also zu den Umständen weiß man nichts.
Hm.
Der BGH entschied hier dann letztlich, dass es auf den Grund der Erbunwürdigkeit nicht ankomme. Also auch ein minderschwerer Fall des Totschlags ist eben kein eigener Tatbestand, sondern nur eine Strafzumessungsregel. Also das heißt, auch wenn das von dem Vater jetzt gut gemeint war, es ändert quasi nichts an diesem Tötungsversuch und dass er, wenn er diese Tat schuldhaft begangen hat, auch erbunwürdig ist.
Okay.
Bei Tötung auf Verlangen wäre das aber anders gewesen, wenn die Frau in ihrer Patientenverfügung halt entsprechende Hinweise gegeben hätte, wäre die Erbunwürdigkeit hier ausgeschlossen gewesen. Im Fall von Familie Derb ist es ja nun so, dass die vier aus der Kernfamilie wegfallen und der fünfte, der es eigentlich bekommen würde, erbunwürdig ist. Deswegen würde jetzt nach der Erbreihenfolge entweder die Familie von Babsi oder die Familie von Friedrich erben. Dazu ist aber entscheidend, wer zuerst gestorben ist. Ne? Bei der länger lebt, wenn jetzt Friedrich zuerst stirbt, dann ist ja im Grunde genommen Babsi die alleinige Erbin. Und wenn sie dann verstirbt, bekommt es ihre Familie. Und genauso andersrum. Auf Friedrich wurde ja jetzt zuerst geschossen. Und es würde jetzt halt eigentlich nahelegen, dass der auch zuerst starb. Aber die Obduktion ergab, dass Friedrich verblutete und Babsi hingegen durch einen Kopfschuss getötet wurde. Also es könnte schon gut sein hier, dass Friedrich länger lebte als Babsi. Und das Problem ist, dass sich beide Familien jetzt halt um das Erbe gestritten haben. Und wenn sowas jetzt nicht bewiesen werden kann, also wer jetzt zuerst starb, dann greift das Verschollenengesetz und das behandelt den Fall dann so, als wären beide gleichzeitig gestorben. Und dann erben halt eben beide Familien.
Was ja auch fair ist.
Ja, was ja auch fair ist, genau. Aber dadurch teilt sich natürlich auch das Geld und deswegen gibt's halt oft diese Streitigkeiten.
Also das kann bei meinem Bruder und mir nicht passieren, denn viel Erbe wird es nicht geben. Ich sagte ja bereits, sparen ist auch nicht so das Ding von meinem Vater.
Ja, guck mal, aber da sorgt dein Vater dann ja vor.
Ja.
Der meint es nett mit euch.
Ja, der will halt auch nicht, dass wir uns streiten, wenn er weg ist.
Ja.
Aber woher kommt Habgier eigentlich? Manch einer wird wahrscheinlich sagen, Midas ist schuld. Der griechischen Sage nach war König Midas nämlich ziemlich habgierig und auch ein bisschen dumm. Ihm wollte der Gott Dionysos wegen irgendeiner Sache, da gibt's verschiedene Versionen, einen Wunsch erfüllen. Und der gierige Midas wusste natürlich genau, was er wollte und antwortete, schaffe, dass alles, was mein Leib berührt, in funkelndes Gold sich wandle. Gesagt, getan. Midas war dann auch super happy, als er sah, dass ein Stein bei seiner Berührung zu Gold wurde. Und darauf berührte er eben alles, was ihm so in die Quere kam und alles verwandelte sich eben in dieses Edelmetall. Doch als der König dann etwas essen oder trinken wollte, wurde das natürlich auch alles sofort zu Gold.
Und wieso hat dieser Unsittliche nicht mit Messer und Gabel gegessen einfach?
Ja, ich hatte doch gesagt, der ist auch ein bisschen dumm.
Daran lag's.
Ja, und deshalb bat er Dionysos dann auch schon kurze Zeit später die Gabel zurückzunehmen. Dann hatte Midas zwar eben kein Gold mehr, aber er starb auch wenigstens nicht an Unterernährung. Aber Habgier war jetzt nicht immer per se schlecht. Also als Urmenschen hat es zum Beispiel sogar das Überleben gesichert. Weil klar, je mehr Essen, Felle, Holz für die Hütte unsere Vorfahren halt angesammelt hatten, desto höher waren auch die Überlebenschancen und die sich fortzupflanzen.
Du, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Beim Virtual Reality Spielen, da überlebt mein Team immer nur deswegen beim Zombie-Abschießen länger, weil ich immer schön die Munition bunkere. Ich mir also gierig immer alles in die Taschen stecke.
Ist das dann so ein Teamspiel oder was?
Ja.
Ah, okay.
Dann muss ich immer das aus meiner Tasche rausholen und dann der anderen Person geben.
Okay, also offenbar ist diese Habgier auch in solchen Spielen überlebenswichtig.
Ja.
Ja, also dieses schlechte Image der Habgier, das kam dann auch halt erst wieder mit dem Handel, weil da war das dann nicht so gern gesehen, wenn sich Personen halt eben mehr nahmen, als ihnen zustand. Das sieht man zum Beispiel in den Gesetzestexten von König Hammurabi, der vor fast 4000 Jahren in seine Gesetzestexte schrieb, welche Strafe bei solchen Vergehen droht. Also so Eigentumserwerb auf Kosten anderer war also offenbar vor 4000 Jahren auch schon voll etabliert. Und das zog sich dann so durch. Und wer das auch gar nicht gut fand, war die Kirche. Die hat Habgier im Mittelalter dann nämlich gleich zur Todsünde erklärt. Avaritia heißt das da. Und wer diese beging, das war klar, würde in der Hölle in siedend heißes Öl geworfen.
Ja. Nee, also wenn man sich die São Francisco in Porto anguckt, dann weiß man, dass der Kirche Habgier ganz fern liegt.
Ich sehe da viele gerade in diesem Öl schwimmen.
Frittierte Geistliche.
Und Als einzige Todsünde hat die Habgier es dann ja sogar bis heute in unser Strafgesetzbuch geschafft.
Ja, dort gilt die Habgier halt eben als Mordmerkmal und als niederer Beweggrund, einen Menschen zu töten. Und es gibt so ganz typische Fälle, bei denen man annehmen kann, dass das Merkmal der Habgier vorliegt. Wie zum Beispiel im Eisling-Fall, den ich erzählt habe, wenn es um das Erbe geht. Und ebenso typisch dafür sind Raubmorde oder bezahlte Auftragsmorde. Und dabei ist es halt egal, wie hoch die Summe ist. Weil für die eine Person können 5 Euro ausschlaggebend sein, um Menschen zu töten. Und die andere Person schlägt halt erst bei 1 Million zu. Wichtig ist, dass die Habgier bewusstseinsdominierend ist. Also auch wenn jetzt beispielsweise ein Motivbündel möglich ist, muss das Motiv Habgier im Vordergrund stehen. Und deswegen wurde Benno eben auch nicht wegen Mordes aus Habgier verurteilt, sondern aus sonstigen niedrigen Beweggründen, weil er wegen der Freundschaft den Mord begangen hat. Zwar auch wegen des Geldes, er hatte sich ja auch diese Liste gemacht, aber vor allem wegen der Freundschaft. Das stand bei ihm im Vordergrund. Und es gibt aber auch noch andere Fälle, die man jetzt erstmal vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, die wegen Mord aus Habgier abgeurteilt werden. Wie zum Beispiel der Anschlag auf den BVB-Bus im April 2017. Wir erinnern uns nochmal, da hatte ein Mann Sprengsätze an einer Hecke angebracht, die in dem Moment explodieren sollten, als dieser Mannschaftsbus dann auf dem Weg ins Stadion daran vorbeifuhr. Und durch die Bomben wurde der Bus dann beschädigt und Verteidiger Marc Bartha und ein begleitender Polizist verletzt. Und nur weil der eine Sprengsatz zu hoch angebracht wurde, ist die Sache nicht noch schlimmer ausgegangen. Das Ende vom Lied war dann, dass ein Mann den Anschlag verübt hatte, der sich Optionsscheine gesichert hat, die auf einen Absturz der BVB-Aktie spekulierten. Also der Typ hat quasi auf die fallenden Kurse gewettet. Mhm. Dafür hatte er vorher sogar einen Kredit aufgenommen. Und sein Plan war halt mit wenigen 1.000 Euro Einsatz einen Gewinn von mehr als 100.000 Euro zu machen. Am 27.11.2018 wird dann dieser Mann zu 14 Jahren Haft wegen versuchten heimtückischen Mordes aus Habgier mit gemeingefährlichen Mitteln in 29 Fällen verurteilt.
Oha.
Habgier ist nach der herrschenden Rechtsprechung auch des BGHs, da gibt's allerdings Kritik dran, ebenfalls dann gegeben, wenn jemand sein Vermögen dadurch bereichern will, dass er etwas spart, was er eigentlich zahlen müsste. Wenn also zum Beispiel ein Täter seine schwangere Freundin tötet, um der Unterhaltszahlung zu entgehen, oder aber auch dann, wenn beispielsweise jetzt eine Frau einen Mann tötet, weil sie ihm noch Geld schuldet und es aber nicht zahlen will. In diesem Fall geht es dann ja aber eher darum, seinen finanziellen Bestand zu behalten. Und deswegen spricht man hier halt auch manchmal von einer Behaltgier. Das ist aber kein juristischer Fachbegriff. Und gerade erst hat der BGH ein Urteil vom Landgericht Oldenburg bestätigt, das einen Mann wegen versuchten heimtückischen Mordes aus Habgier verurteilt hatte. Dieser Mann hatte keine finanziellen Mittel und auch keine Krankenversicherung und wollte eine dauerhafte Unterbringung in einer JVA. Sozialhilfe wollte er nicht empfangen, weil er dann Anträge hätte ausfüllen müssen und sich einen festen Wohnsitz hätte zulegen müssen. Also so schreibt das die Zeitung. Das finde ich eine lustige Pointe, dass er am Ende im festesten Wohnsitz überhaupt landet.
Okay, Moment. Also dieser Mann hat eine Straftat nur deshalb begangen, um ins Gefängnis zu kommen.
Ja, um sich da die Versorgung zu sichern.
Ist halt auch einfacher als Anträge ausfüllen.
Ja, und deswegen ist dann dieser Mann einem Fahrradfahrer mit 80 Sachen mit seinem Auto hinten aufgefahren, halt um ihn dabei auch erheblich zu verletzen. Und der BGH, der hat halt gesagt, dass der Mann eine langfristige Versorgung durch eine staatliche Einrichtung und damit eine Verbesserung seiner Vermögenslage im Sinne eines rücksichtslosen Gewinnstrebens angestrebt hatte.
Also aus Habgier hat er das jetzt gemacht. Das wurde so vom BGH entschieden.
Genau, ja, genau, weil sie gesagt haben, dass dieser erstrebte Vermögensvorteil, der ist zwar nicht unmittelbar aus dem Vermögen des Opfers gekommen, ne, also des Fahrradfahrers, das ist in diesem Fall nicht wichtig.
Okay, wow. Also das wäre jetzt nicht auf den ersten Blick das, was ich als habgierig empfinde.
Nee, und eigentlich sagt man auch, dass Habgier eng ausgelegt werden muss. Mhm. Deswegen wundert es mich hier doch ein bisschen. Fand ich aber trotzdem ganz netten Fall.
Ja.
Nicht um Habgier handelt es sich, wenn Laura beispielsweise bei mir Schulden hat und sie mir nicht zurückzahlt und ich sie dann deswegen töte, weil mein Vermögen sich dadurch ja gar nicht unmittelbar steigern würde. Ich hätte ja auch nicht mal die Aussicht darauf dann.
Ja.
Aber halt wie eben schon erwähnt, wäre es andersrum schon Habgier. Also wenn Laura mich tötet, damit sie mir das Geld nicht zurückgeben muss. Was auch nicht Habgier ist, ist, wenn dieser Entschluss, irgendwas mitzunehmen, in der Wohnung zum Beispiel, Geld, wenn das dann erst nach der Tat erfolgt, dann ist es auch nicht Habgier.
Ich habe ja eben schon gesagt, dass Habgier uns als Urmenschen schon auch sehr geholfen hat. Und WissenschaftlerInnen glauben, dass uns das deshalb auch heute noch in den Genen liegt. Mhm. Laut Johannes Hewig, Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Uni Würzburg, ist die Gier wie die meisten Persönlichkeitsmerkmale schätzungsweise bis zu 50% im Menschen veranlagt. Also bei schätzungsweise jedem zweiten. So verstehe ich das. Mhm. Und bei einer Studie der US-Unis Harvard und Yale kam heraus, dass wir gieriger werden, je länger wir über eine Entscheidung nachdenken. Mhm. Wenn ich dich jetzt frage, teilst du deinen Grießpudding mit mir und ich gucke dich mit ganz runden Kulleraugen lieb an, dann würdest du wahrscheinlich im ersten Augenblick mit Ja antworten. Wenn du aber drüber nachdenkst, würdest du wahrscheinlich sagen, du, ich mag den lieber alleine essen. Oder? Liege ich da richtig?
Das würde bei uns ganz genau so ablaufen.
Also wer spontan entscheidet, verhält sich sozialer. Und das erklären die ForscherInnen damit, dass unsere Intuition vor allem im Kontext des alltäglichen Lebens entwickelt wird, wo halt Hilfsbereitschaft und Zusammenarbeit eher von Vorteil ist. Wenn wir aber länger nachdenken und überlegen, was wir eigentlich persönlich wollen, desto näher kommen wir unserem ursprünglichen instinktiven Verhalten von früher und entscheiden halt eben habgieriger. Gierige Menschen sind übrigens auch risikofreudiger. Ein Experiment von Hewig und seinem Team zeigte mithilfe von EEGs, dass diese Personen bei Verlust von Geld weniger sensibel reagieren als nicht so gierige Menschen. Das heißt, dadurch, dass ihr Gehirn eine schwächere Reaktion auf Verlust zeigt, lernen sie schlechter aus Fehlern und begehen die dann halt immer wieder. Und deshalb gehen sie auch schneller und öfter Risiken ein. Wie gierig jemand ist, kann man auch messen, sagt Hewig zumindest. Der hat nämlich einen Test entwickelt, mit dem man Menschen ein Maß für ihre Gier zuordnen kann. Oh. Gegenüber der Zeit erklärt er, dass die meisten Menschen einen durchschnittlichen Wert bezüglich Gier hätten und nur wenige halt extrem hohe oder tiefe Werte. Weil aber auch das soziale Umfeld eine Rolle spielt, macht es schon einen Unterschied, woher man kommt und wo man lebt. Denn je größer die Bedeutung materieller Werte innerhalb einer Gesellschaft, desto ausgeprägter die Gier. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so verwunderlich, also für mich nicht, dass US-AmerikanerInnen im Schnitt höhere Werte haben als Deutsche. Den Test von Hewig habe ich leider nicht gefunden, aber einen von belgischen Wissenschaftlern der Uni Gent. So, und den mache ich jetzt mal mit dir, okay? Ich habe den schon gemacht.
Ich habe auch einen Test entwickelt.
Ja.
Um anhand nur einer Frage feststellen zu können, ob eine Person habgierig veranlagt ist oder nicht.
Diese Frage lautet:
Laura, hast du jemals deine Mittagspause dazu genutzt, um Monopoly zu spielen?
Ich weiß nicht, wovon sie redet.
Wenn die Antwort ist, gerade erst heute, dann fällt das Ergebnis ziemlich schlecht aus.
So, jetzt der wissenschaftlich fundierte Test. Geht auch ganz schnell, sind nicht viele Fragen. Egal wie viel ich habe, ich will immer mehr. Völlig unzutreffend für mich, trifft nicht auf mich zu, trifft eher nicht auf mich zu, trifft weder zu noch nicht zu, trifft ein wenig auf mich zu, trifft auf mich zu, trifft völlig auf mich zu.
Trifft eher nicht auf mich zu.
Okay. Gut. Also da geht es jetzt ja auch nicht nur um Geld, ne, sondern auf alles.
Um Essen auch? Dann musst du noch mal neu denken.
Auf alles. Es geht nicht nur um Geld, sondern insgesamt.
Also egal, was ich habe, ich will immer mehr, ja?
Ja.
Ich habe einen Hund, ich möchte nicht mehr Hunde.
Okay. Ja, verstehe ich.
Ich denke, das reicht als Untermauerung.
Okay, ich mach weiter. Nächste Frage oder Aussage. Man kann nie genug haben.
Das ist doch die gleiche Frage. Also würde ich auch sagen, eher nicht auf mich zu.
Du würdest nicht sagen, man kann nie genug, sagen wir jetzt mal, Geld haben.
Nein, natürlich kann man genug Geld haben. Irgendwann ist genug.
Wann ist denn genug?
Ja, wenn man sich alles leisten kann, was man will.
Aber man kann sich immer noch was mehr dann nicht leisten, weil es gibt ja nimmer noch teurere Sachen und das und was weiß ich.
In deiner Welt. Und deswegen wissen wir alle, wie dein Ergebnis aussieht.
Also trifft er nicht auf mich zu?
Ja, würde ich sagen, eher nicht.
Okay, next. Sogar wenn ich gesättigt bin, suche ich oft nach mehr.
Also, geht es hier jetzt um Essen?
Ja, es ist in Anführungsstrichen.
Weil würde es um Essen gehen, würde ich sagen, trifft auf mich zu.
Ich habe es so gelesen und habe das auch so angeklickt. Aber es ist halt eben in Anführungszeichen deswegen. Open for discussion.
Also, wenn es nicht um Essen geht, wäre ich da eher ein weniger.
Trifft er nicht auf mich zu?
Nee, trifft weder noch. Ich stopfe echt immer, bis ich weinen muss, weil so voll.
Das Streben nach mehr und besser ist ein wichtiges Ziel in meinem Leben.
Trifft auf mich zu.
Mir reicht ein einfaches Leben.
Trifft eher nicht auf mich zu.
Ich bin schnell zufrieden mit dem, was ich habe.
Trifft eher nicht auf mich zu.
Jo. Auswertung zu: Wie habgierig sind Sie? Sie sind ausgeglichen und zufrieden mit dem, was Sie haben. Das ist eine gute Nachricht. Doch ob Habgier positiv oder negativ wirkt, hat vor allem damit zu tun, wie sehr die Zufriedenheit und der Wunsch nach mehr sich die Waage halten, sagt die niederländische Sozialpsychologin Terry Säuntjes. Ein bisschen Gier schadet daher nicht, steht da. Und wie wir uns schon gedacht haben, ist bei mir die Auswertung ein bisschen anders ausgefallen. Bei mir kam raus, Sie sind habgieriger als der Durchschnitt, das sich in der Tat nachteilig auf Ihr Umfeld auswirkt. Und wenn ihr den Test auch mal machen wollt, ich packe euch den Link in die Folgenbeschreibung. Laut Hewig könne man Gier übrigens therapieren. Es komme aber selten vor, dass jemand seine Gier als Nachteil empfindet und deshalb auch selten, dass sich da jemand Hilfe holt. Also ich sehe bei mir ja jetzt auch keinen Handlungsbedarf.
Nee, ich muss auch sagen, ich profitiere von deiner Gier ja auch.
Ja.
Deswegen möchte ich das nicht, dass du das therapierst.
Ach, ich nicht. Ich finde wichtig, dass jetzt zum Beispiel im Fall von Yvonne und Toni psychologische Hilfe bereitsteht.
Mhm. Wo wir gerade beim Thema Vermögensbereicherung sind, ich habe was aus deiner Lieblingsrubrik.
HörerInnenpost.
Nee, genau, die heißt jetzt anders. Die heißt jetzt, wir haben Post, okay?
Okay.
Ja. Und zwar bekommen wir ganz oft Anfragen zu allen Sachen, die ihr euch vorstellen könnt. Ja, also irgendwann sammeln wir mal die weirdesten Anfragen. Aber relativ häufig dabei ist, könnt ihr für Mama, Freund, Nachbar, bla, ein Video zum Geburtstag oder so aufnehmen? Und bisher war ja die Antwort, das können wir leider nicht machen, weil wir tatsächlich den ganzen Tag damit beschäftigt wären, wenn wir das bei jedem machen würden. Und ich habe jetzt aber was gefunden, wahrscheinlich war ich die Letzte, die davon weiß. Und Laura, du musst jetzt sagen, wie du zu diesem Geschäftsmodell stehen würdest, ja?
Mhm.
Unser Zuhörer Aaron T. hat mir nämlich, und ich bin großer Herr-der-Ringe-Fan, ein Video geschickt von Sean Astin. Und der ist der Schauspieler, der Frodos Freund Samwise gespielt hat. Ich fühle mich gerade wie der letzte Nerd, aber egal. Du hast nicht gesehen, ne?
Nope.
Nee, so guckst du gerade auch so. Mhm. Und Sean Astin hat ein Geburtstagsvideo für Aaron T.'s Mutter aufgenommen. Und das ist ganz toll. Also sowas könnte ich nicht mal sagen, wenn ich das wirklich wollen würde, dieses Video aufnehmen. Also es ist halt so, hey, 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 hier ist Sean Astin und ich habe Samwise in Herr der Ringe gespielt und ich habe gehört, du wirst heute 61 Jahre alt und du sollst die beste Mutter der Welt sein, sowas halt, ne? Also hart beeindruckt. Und dann war ich so, wie bist du denn an dieses Video gekommen, ja? Und dann hat er mir gesagt, dass es eine App gibt, auf der man solche Grußbotschaften kaufen kann.
Quatsch!
Und jetzt war ich schon wieder ein bisschen traurig, weil ich dachte, wer Frodo geholfen hat, den Ring in den Schicksalsberg zu werfen, der muss so sowas nicht machen, ja?
Ja.
Wie viel, glaubst du, bezahlt man für ein Video von Samwise, was eine Minute ist, aber wirklich sehr liebreizend gedreht?
Na, ich hoffe, er nimmt irgendwie schon $500 oder so dafür.
Also es sind 330 Euro.
Okay.
Und es sind aber halt auch noch andere Celebrities. Tom Felton zum Beispiel, der Draco gespielt hat bei Harry Potter.
Von dem will ich einen.
Der hat die Funktion jetzt gerade aber deaktiviert. Dem kann man jetzt nur private Nachrichten schreiben. Der nimmt 600 Euro für ein Video. Also es wäre ein teures Geburtstagsgeschenk. Der eine weiße Wanderer, also der weiße Wanderer bei Game of Thrones, der ist sehr viel günstiger. Der nimmt 40 Euro, aber es liegt halt auch daran, weil ihn ja niemand erkennt in seiner Person. Also der hat halt so ein komplettes Kostüm angehabt, ja. Und auf seinem Bewerbungsbild ist auch zuerst dieses er in dieser Rolle. Naja, und es gibt aber auch Leute aus dem True-Crime-Bereich. Carol Baskin von Tiger King zum Beispiel, die mutmaßlich ihren Mann getötet haben soll. Die bekommt auch 330 Euro pro Videobotschaft. Und sie sagt in ihrem Vorstellungsvideo, so für was sie offen ist und dass sie aber keine gemeinen Sachen sagen will, schon gar nicht gegen ihren Mann.
Wie weird ist das alles?
Ja, genau. Und ich habe jetzt einen Abend damit verbracht, mir so Beispielvideos anzugucken, also die diese Stars schon angefertigt hatten und dann in ihrem Profil hinterlegt hatten. Und ich kann dir zum Beispiel jetzt auch sagen, von wem man kein Video kaufen sollte. Und zwar von Lindsay Lohan.
Okay.
Sie macht diese Videos so lieblos, dagegen hätte sie für Girls Club den Oscar verdient.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
400 Euro.
Ach, das ist irgendwie traurig. Also irgendwie ist es ja eine lustige Idee und wenn Leute dafür Geld bezahlen wollen, dann sollen sie das machen. Aber ich würde das niemals selber anbieten. Also sowas Bescheuerte.
Doch, na selbstverständlich, denn die Nachfrage ist groß. Na selbstverständlich bieten wir das jetzt an. Dann können wir uns noch mehr Nagelmaschinen kaufen.
Nein, bitte nicht. Wie viele ernst gemeinte Anfragen kriegen wir jetzt dank dieser Aussage?
Du meinst Leute, die denken, wir machen das jetzt wirklich?
Ja, das möchte ich nicht.
Die Anfragen dann bitte an Aaron T.
Das war ein Podcast von Funk.